Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 745. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guter Kai.
Hallo.
Ja, Kai, wir haben wieder mal einen Fragen-Podcast. Es sind wieder einige Fragen aufgelaufen und wir haben uns ja vorgenommen, das einmal im Monat einen großen Fragen-Podcast zu machen. Jetzt ist es wieder soweit. Es geht querbeet durch WWE, AEW, Retro und alles Mögliche. Und ich freue mich da schon drauf. Aber auf jeden Fall aktuell ist vor allem WWE natürlich ganz groß im Fokus unserer lieben Hörerinnen und Hörer. Und uns hat der Frank the Tank mal wieder eine Mail geschrieben und er fragt, zuletzt gab es intern anscheinend Kritik an Paul Triple H Levesque und seiner kreativen Arbeit hinter den Kulissen. Anscheinend werden seine Planänderungen für schwache Ticketverkäufe vor WrestleMania mitverantwortlich gemacht. Wie seht ihr diese Kritik und könnt ihr euch WWE eigentlich ohne Triple H vorstellen?
Ich finde übrigens diese Aussage, also ich bin komplett dabei, dass man Triple H kritisieren darf, soll, muss teilweise auch. Aber diese Aussage, ja, die Planänderungen sorgen für schlechte Ticketverkäufe und nicht, keine Ahnung, Wirtschaft. Wir nehmen so das 18-fache, was wir sonst genommen haben oder sowas, ne? Also das ist ja wirklich, also jetzt nicht hier vom Frank, aber das ist ja so eine dumme Aussage auch von so intern, wenn das wirklich so ist. Ja, also hier ist Booking ist blöd, deswegen verkaufen wir nicht mehr unsere First-Row-Karten für 20.000 Euro. Aber unabhängig davon, um zum Kern der Frage zurückzukommen, die Frage ist immer, wie viel ist wahr von dem, was man mitbekommt? Also wie viel steht schon irgendwie festgeschrieben? Klar kann auch ein Paul Heyman wieder in Interviews gehen und sagen, ja, wir planen schon 8 Monate im Voraus. Das ist gelogen, glaube ich. Also man hat vielleicht grundlegende Ideen, die wir auch mal wie bei Unreal sehen, irgendwo auf so einem Whiteboard stehen und davon bleiben dann vielleicht 50% übrig. Also, aber trotzdem muss man sagen, dass das Booking auf jeden Fall nachgelassen hat.
Ja, also es gab ja zuletzt auch so diese geleakten Inhalte, in Anführungsstrichen, für WrestleMania, ne? Und da stand dann eben auch, ja, im Oktober oder wann auch immer, da waren noch ganz andere Matches festgesetzt. Ich glaube, Reigns gegen Rollins und Punk gegen Breaker. Ja gut, aber auch Wrestling ist eben ein sich weiterentwickelndes Produkt und du musst halt auch immer mit dem arbeiten, was du gerade hast. Und weil man was im Oktober festlegt, heißt es noch nicht, dass man das dann eben im, oder diskutiert, vielleicht festlegen ist, glaube ich, sogar der falsche Begriff dafür, aber nur weil was Oktober diskutiert, ist es dann eben nicht so, dass man das dann auch im April nächsten Jahres wieder umsetzen wird oder auch umsetzen kann. Darf es Kritik geben? Finde ich total gut. Also klar kann man das machen, weil wir haben auch zuletzt einige Geschichten gesehen, die wurden nicht richtig erklärt. Charaktere wurden einfach ins kalte Wasser geworfen, kamen deswegen nicht an. Auch die Story um The Vision war langweilig, fernab, dass man Pech gehabt hat, auch mit Seth Rollins, der sich dann erst fake verletzt hat und dann richtig verletzt hat, das ist natürlich dann Pech. Aber na klar ist das Produkt gerade nicht so heiß, wie es mal gewesen ist, weil wir aktuell, und das ist so, finde ich, der Unterschied zu der Bloodline-Zeit, wir haben nicht diese eine große Story, diese eine Larger-than-Life-Story, die alles überspannt und die im Zweifelsfall dich immer wieder zurück ins Boot holt, sondern wir haben derzeit so ganz viele normale Wrestling-Stories. Oder wie siehst du das? Also es ist alles so da, das plätschert alles so dahin, aber es gibt nicht diesen einen, wow, krass Moment, den wir jetzt da haben oder auch wie die Bloodline-Story, wo wir alle 2-3 Monate Entwicklung gehabt haben, wo wir da gebannt vorm Bildschirm gesessen haben mit Tränen in den Augen, als Sammy sich mit Kevin Owens wieder zusammengetan hat und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine?
Und auch das ist ja alles eine Sache der Perspektive, ne? Also ich weiß, kann mich auch erinnern, wo wir dann hier saßen in der Bloodline-Storyline und uns auch gelangweilt haben. Ne?
Das natürlich auch längst zwischen, klar.
Jetzt guckt man ja immer zurück und sagt, boah, das war ja 3 Jahre nur Peak. Ne, das stimmt ja einfach nicht.
Geht ja auch gar nicht.
Und es ist ja halt doch sowieso schwer, weil natürlich, das ist das letzte Große, diese Bloodline-Storyline, aber wir hatten ja auch schon davor lange nichts, was so war. Also die steht ja nochmal so ein bisschen für sich. Also wann gab es mal zuletzt in der Geschichte der WWE, dass wir sagen, wir hatten eine Storyline über 3 Jahre, die durcherzählt wurde. Also ich kann mich fast an gar nichts erinnern, ne? Selbst dieses große Vince McMahon mit gegen Austin oder sowas, das war jetzt ja auch nicht 3 Jahre lang, es geht nur um das, so ein bisschen wie es bei der Bloodline war. Ich glaube, man ist da auch immer so ein bisschen verklärt, aber trotzdem war ja auch dieses Bloodline-Ding das Marvel Endgame, also diese Avenger-Storyline von WWE. Und du merkst klar natürlich, wenn du sowas Großes hast, was dann wegfällt, klar ist dann erstmal viel Platz für andere Sachen da und das musst du ausfüllen. Ich glaube, das wirst du auch in dem Sinne nicht schaffen, weil das war wirklich so ein bisschen wie so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, was dann gewachsen ist. Deswegen, ich tue mich da halt sehr schwer. Ich möchte ja grundlegend auch einfach nur vernünftige Storylines haben, mit denen ich gut unterhalten bin. Das habe ich jetzt ja aktuell trotzdem. Die Frage ist, wie geht man mit diesen Sachen weiter um? Wir haben es ja auch gesagt im letzten Podcast, Punk gegen Roman gefällt uns gut. Stand jetzt, aber was macht man daraus? Das werden wir halt erst in den nächsten Wochen sehen.
Ja. Und zum zweiten Teil der Frage, könnt ihr euch eine WWE ohne Triple H vorstellen? Ja. Das ist ganz knallhart. Also, wenn das Business 1 einem gelehrt hat, ist, jeder ist ersetzbar. Also, das ist ganz klar. Und wenn Triple H nicht da ist, wird jemand anders da sein, der das Ruder führt und der dann da vielleicht nicht in alleiniger Herrschaft, ich meine, Triple H führt ja da diverse Positionen an quasi. Wird man das vielleicht ein bisschen breitflächiger dann verteilen, wenn er mal nicht mehr da sein sollte oder vielleicht auch gegangen wird? Es gab ja da auch schon mal Berichte über Streitigkeiten zwischen The Rock und Triple H und Machtkämpfe um die Spitze und so. Aber wird WWE daran zugrunde gehen, wenn Triple H jetzt nicht mehr da wäre? Natürlich nicht. Also es wird eine andere Ausrichtung geben. Und ob die dann gut oder schlecht ist, das hängt dann von dem Personal ab und von den Möglichkeiten ab, die dann da sind. Aber Triple H ist nicht unersetzbar, oder?
Nee, also es ist ja, glaube ich, wie bei allem in der Welt, wie bei jedem einzelnen Job, niemand ist unersetzbar. Also das gehe ich mal einfach fest von aus. Und auch hier, also sollte jetzt ein Weggang von Triple H, also ne, dieses ganz witzige, ja, we want Vince Chance oder sowas, wo ich mir auch denke,
bitte.
Leute sind auch wirklich einfach dumm, ne? Also, und das ist jetzt nur, damit ich nicht mehr Sachen sage, wie der sonstige Kai das früher immer gesagt hat, deswegen sage ich einfach, Leute sind dumm und dabei belassen was. Muss man sich aber auch ganz klar denken, du weißt ja nicht, wie verhält sich sowas, kommt jemand anderes rein? Ich muss auch sagen, auch wenn man in Unreal teilweise reinschaut, ist auch später noch eine Frage, ich habe es nicht komplett gesehen, aber nur ausschnittweise. Aber wer da im Raum sitzt, ne, also wirklich, dann kannst du ja auch das Finale von Stranger Things schreiben, was, wenn du da so dumme Ideen hast teilweise. Also hier, also Michael Hayes und sowas alles, wo ich denke, das ist ja, dass dieser Mann teilweise einen Job hat, wundert mich bei den Ideen, die der Mann hat, ne? Und von daher, ob du dann Leute hast oder brauchst einen Wrestling-Bezug, ja oder nein, ob das besser ist, das wird sich nur zeigen, sollte man das irgendwann ändern. Vielleicht holst du Schreiberlinge aus anderen, hat man ja auch jetzt schon gemacht, aus großen TV-Serien zum Beispiel. Also ich glaube, alles kann klappen und alles kann scheitern.
Eben, also sehe ich ganz genauso. Und letztlich wird man das erst rausfinden, wenn Triple H wirklich mal weg ist. Und da muss es aber erst natürlich auch einen Machtkampf quasi geben oder eine Verfehlung oder wie auch immer. Also solange WWE läuft, wie es bis jetzt es tut, sehe ich da, glaube ich, keine großartige Entwicklung, dass Triple H auf einmal entmachtet wird. Und Vince McMahon, Gott bewahre. So, da kann ich einfach nur sagen, da, nee, bitte nicht. Also wir brauchen nicht den, wie alt ist er zwischen 80? 79, auch 80 oder so?
Irgendwas da so um den Dreh. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass er irgendwie Happy Birthday gesungen wurde, als er 70 wurde. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen her.
Also von daher lassen wir das mal außen vor. Und kommen vielleicht lieber in Richtung neue WWE-Generation. Da wird aktuell viel drüber gesprochen. Und da hat auch der Frank zu gefragt, ja, alle sprechen von der neuen WWE-Generation, aber wer geht denn da vorne weg? Oder anders formuliert, wer sind die Bret Hart, Shawn Michaels und Undertaker dieser New Generation, also ein Vergleich zwischen der aktuellen Generation quasi und den 90ern, wo wir auch diesen, ja, Bruch gehabt haben sozusagen.
Also es ist halt auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil das haben wir auch schon in mehreren Podcasts besprochen, du hast gar nicht mehr dieses eine Talent, was jetzt auch wirklich Anfang, Mitte 30 ist, was, wo du sagst, okay, der wird jetzt 10 Jahre die Company tragen, das, was wir so ein bisschen mit einem Seth Rollins und einem Roman Reigns mal hatten, gerade durch diesen heftigen Wechsel, was das Alter angeht oder den Altersdurchschnitt, ne, mit Leuten, die noch performt haben, AJ Styles, auch ein Randy Orton, CM Punk, Roman Reigns, auch ein Rollins, die gehen jetzt ja auch, ne, sind ja auch jetzt rund um die 40. Ich glaube, dass du wirklich einem jetzt noch so mit 30 oder mit Mitte 30 nochmal sagst, okay, hier ist Raketenrucksack. Das erste, was wir dann noch haben, ist ein Gunther, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, der letzte, der so konsequent gebookt wurde, war es vielleicht ein Roman Reigns.
Also oder Cody?
Ja, aber Cody ist jetzt ja auch schon, wie alt war er dann irgendwie 39, als er zurückgekommen ist, meine ich. Oder 38, 37, ich weiß es gar nicht genau. Er ist jetzt ja auch, glaube ich, schon, ich meine, er ist schon 40, ne? Oder zumindest irgendwie 39.
Der ist 40, genau. Der ist jetzt, ja. Der wird jetzt dieses Jahr 41, ja.
Ja, klar. Also gut, Gunther ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie 38 oder sowas, meine ich, ne? Also ja, also Cody nimmst du auf jeden Fall, musst du auch damit reinnehmen. Und im Endeffekt sind das vielleicht die zwei Namen, wo man sagt, okay, Cody und Gunther sind die, die am konsequentesten präsentiert sind. Wirklich mit Errungenschaften, egal seien es Belts oder seien es Retirements von irgendwelchen Wrestlern. Ich glaube, die musst du halt nennen. Und dann hast du trotzdem noch die ganzen Allstars, Stars, die jetzt weniger machen, wie ein CM Punk als Allstars, Stars, die weniger machen, Roman Reigns zum Beispiel. Ja.
Ich glaube, das Interessante ist eben, dass wir nicht so einen ganz krassen Bruch jetzt haben, wie wir es damals gehabt haben, wo der ja wirklich auf einen Schlag dann auch durch den Steroidskandal natürlich Leute weggebrochen sind, wie Hulk Hogan, Warrior und ganz viele andere Namen, wo man ja auch probiert hat, da neue Namen nachzuholen und irgendwie entsprechend zu positionieren. Diesen krassen Bruch haben wir nicht, sondern man hat jetzt hier noch die Zeit, um neues Talent aufzubauen, indem man Talent, was jahrelang im Main-Event stand und Programm sehr prominent dargestellt worden ist, entsprechend zu nutzen, um neue Leute aufzubauen. Und ich glaube, die Namen, die du genannt hast, die uns da die nächsten Jahre auch noch begleiten werden, ganz oben an der Spitze, sind halt eben Cody und Gunther dann eben vorweg. Und um die herum wird man dann so, auch ein Seth Rollins ist noch nicht so ewig alt. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, der ist noch jünger. Ich bin 2 Jahre jünger als ein Cody, oder? Ist er 38 oder sowas? Um den Dreh, glaube ich. Also, der hat auch noch ein paar Jahre vor sich. Der hat halt nur das Pech, dass er am Laufenband verletzt ist. Ja. Der hat ja wirklich schon viele Verletzungen hinter sich. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil von Gunther, der aufgrund seines Stils und aufgrund der Art, wie er wrestelt, einfach sehr verletzungsunauffällig ist. Der kleinere Verletzungen mal, aber das geht noch. Deswegen, ich glaube, so Namen wie Gunther und Seth Rollins, Cody Rhodes sind da auf jeden Fall zu nennen, während so Namen wie ein CM Punk, die kannst du auch da mit reinpacken, weil den wirst du auch nutzen, um neuen Namen aufzubauen. Ich gehe auch davon aus, leite ich dann ganz langsam rüber zur nächsten Frage. Ich gehe auch davon aus, dass wir irgendwann die Fehde CM Punk gegen Bron Breakker auf einer großen Bühne bekommen. Und da ist nämlich jetzt der Punkt. Wir haben eigentlich erwartet, dass WrestleMania so das große Showing von Bron Breakker wird, Kai. Tja, wird dann wohl eher nicht, ne? Verletzung, OP und jetzt dann erstmal auf unbestimmte Zeit. Ich habe Zeiten, also Ausfallzeiten von teilweise einem halben Jahr gelesen. Ist er weg? Und was ist jetzt mit dem Bron Breakker und wie sehr schmerzt das WWE?
Das Problem ist ja auch erstmal, das war eine Sache, die wir in unserem WrestleMania-Vorschau-Podcast schon so halb als Gesetz gesehen haben.
Ja.
Und gefühlt 2 Tage später kommt dann ja Bron Breakker verletzt. Und auch da, das ist ja auch wieder so eine dumme Verletzung, ne? Wo er sich ja anscheinend verletzt hat, als er das Kommentatorenpult umgeschmissen hat, wo er sich dann irgendwas, also ich habe mal geguckt, dieses Hernia, das ist ja irgendwas im Bauch, irgendwie mit Bauchdecke, Bauchmuskeln,
ja,
irgendwo,
ja.
Was ist da? Ich bin kein Arzt, aber irgendwo Bauch, ne? Musste operiert werden, ich habe auch Ausfallzeiten gelesen, irgendwas zwischen 3 Monate bis 6 Monate. Das erinnert mich so ein bisschen an die Verletzung damals von Sami Zayn, der dann im Main-Roster auftaucht und sich beim Entrance verletzt, ne? Also wo er dann gegen John Cena die Open Challenge annimmt. Das ist extrem unglücklich, das ist super blöd gelaufen. Ich glaube, am meisten ärgert sich da auch einfach ein Bron Breakker drüber, weil du hast wirklich gemerkt, es geht jetzt alles so in Richtung von, du kriegst deinen Solo-Spotlight, ne? Der war jetzt ja noch nicht lange da. Also der war jetzt ja erst seit Mania da im Endeffekt, seitdem er da bei The Vision debütiert ist. Und hat jetzt richtig seine Rolle immer mehr gefunden. Die Leute haben Bock bekommen auf den. Wird man auch wieder umplanen müssen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn man jetzt guckt, Mania ist in 2 Monaten, 10 Tage ungefähr, dass er jetzt fit ist bis dahin. Falls doch, vielleicht macht er einen John Cena im Madison Square Garden beim Rumble. Aber ansonsten ist es halt wirklich unglücklich. Und ich glaube, Stand jetzt schmerzt so eine Verletzung von einem Bron Breakker die WWE nicht so, weil er ist ja noch nicht der Star. Aber es schmerzt halt sehr, dass du diesen Aufbau von einem Talent, was ganz viele auf dem Zettel haben, als das ist einer der nächsten Großen, dass du da jetzt auf die Bremse treten musst. Und ich glaube, das schmerzt eher.
Ja, das ist gerade eben das große Problem hier. Eine Hernia ist sowas auch, glaube ich, also am ehesten übersetzt mit einem Leistenbruch. Also so in der Richtung. Ein schwerer Leistenbruch sozusagen. Aber das Problem ist, dass Bron Breakker jetzt wirklich gerade red hot gewesen ist. Also er war gerade auf dem Höhepunkt, auf dem Sprung von einem Midcard, Upper Midcard Talent Richtung Main Event. Und dann so eine Verletzung ist wirklich schon bitter. Und natürlich versucht man jetzt noch irgendwie die Geschichte weiter fortzusetzen. Ich glaube, man hofft auch einfach, dass es bis WrestleMania geht. Also, dass man das irgendwie hinbiegen kann, dass er, weil diese Ausfallzeit halt sehr schwer zu berechnen ist, ne? Da, wie gesagt, es gibt Meldungen bis zu 6 Monate. Ich glaube, Roman Reigns hat so eine ähnliche Verletzung gehabt. Die hat mal 3 Monate gedauert. Also, da ist noch Luft. Also, vielleicht haben wir auch Glück und es ist nicht ganz so schwer. Aber das ist eben noch nicht auszurechnen. Und deswegen ist es einfach bitter. Es ist vor allem bitter für einen Bron Breakker, weil er hier auf dem Sprung gewesen ist. WWE muss umplanen, weil das natürlich schon ein Midcard, ein Upper-Midcard-Match gewesen ist, was halt eben wichtig gewesen ist. Wir haben alle gedacht, Seth Rollins wäre das Problem hier in der Fehde. Und jetzt ist es auf einmal Bron Breakker. Und eigentlich kannst du das Match komplett von der Card streichen. Aber man versucht es ja anscheinend noch irgendwie mit dem Masked Man hier noch durchzuziehen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt drauf, wie man das dann präsentieren würde. Weil natürlich bist du jetzt erstmal in der Bredouille, dass du umplanen musst und eigentlich plötzlich einen Plan B auf die Beine stellen musst, der dann auch noch irgendwie Sinn ergeben soll für alle Fans, die dann sagen, ah ja, ist ja vielleicht sogar besser als vorher. Und das ist schwierig.
Ja. Das ist ja wirklich das Problem dabei. Und deswegen muss man auch manchmal differenzieren. Klar kannst du sagen, du machst Pläne 8 Monate im Voraus, aber du siehst ja auch hier, was passieren kann. Ne? Ja. Und dann kannst du geplant haben, wie du willst, und dann passiert sowas. Und dann musst du sowieso umbucken. Also das ist manchmal auch das Problem am Produkt Wrestling.
Das kann halt passieren. Du kannst nicht einfach mal sagen, ja gut, dann verschieben wir die Dreharbeiten ein bisschen oder so, sondern es läuft halt immer weiter. So ist das da nun mal. Und ich habe die Sache mit dem Table-Ding, ich hab auch gelesen, dass er wohl schon Probleme gehabt hat, also dass er da wohl Schwierigkeiten in der Gegend gehabt hat, aber dass tatsächlich dieses Heben von dem Table tatsächlich das endgültig aufgebrochen haben sozusagen. Also keine Ahnung. Ist dann auch manchmal, ich glaube, bei so einer schleichenden Verletzung wie einem Leistenbruch ist es, glaube ich, auch was man dann schwer an einem Punkt festmachen kann. Machen wir weiter. Der Oliver hat hier noch gefragt, mit Powerhouse Hobbs bzw. Royce Key ist zum ersten Mal ein AEW Original, das noch nie zuvor bei WWE war, zu WWE gewechselt. Für mich ist diese Verpflichtung im Hinblick auf zukünftige AEW Originale, die zu WWE gehen, enorm wichtig. Powerhouse Hobbs muss jetzt meiner Meinung nach ein Erfolg bei WWE werden, sonst sagt sich beispielsweise ein MJF vielleicht in 2 bis 3 Jahren, nee, da gehe ich lieber nicht zur WWE. Was meint ihr dazu? Ich muss erstmal ganz kurz sagen, bevor du dazu antwortest, Kai, ich sehe Powerhouse Hobbs nicht unbedingt als das erste Original von AEW an, was wir da gehabt haben. Klar, einen Cody würde ich da draußen vornehmen, aber zum Beispiel einen Penta würde ich da mit reinpacken, einen Jade Cargill, Phoenix, also haben wir schon ein paar andere Namen noch gehabt, aber der Kern der Frage ist ja ein anderer, sondern es ist quasi so jemand wie ein Powerhouse Hobbs, wie ein Royce Keys, so eine Art Vorbild, eine Blaupause, und bookt man in die Richtung, den macht man jetzt zu einem großen Star, damit andere AEW-Talente vielleicht auch sagen, oh ja, das ist ja doch das gelobte Land da drüben.
Also ich glaube, wir haben auch sowieso schon mal, auch wir beide schon mal darüber diskutiert, wo wir einen Powerhouse Hobbs sehen, ne? Und ich glaube, du hast den auch nochmal besser einsortiert als ich. Also für mich ist der maximal ein Mitkader. Vielleicht, klar, ne, dieses klassische, ja, du kannst ihn mal kurz hochziehen für ein Programm, bla bla bla, aber der ist für mich kein Main-Eventer. Sagen wir es so. Und ich verstehe, woher Oliver kommt mit der Frage, aber gerade im Wrestling-Business sehe ich es eher so, also jeder ist immer sehr individuell, und nur weil man jetzt sagt, das Talent funktioniert nicht, heißt nicht, dass andere dann deswegen auch funktionieren oder nicht funktionieren. Also auch ein MJF ist ja trotzdem auf einem anderen Level von einem Powerhouse Hobbs, und gerade mit diesen Promo-Skills, mit dieser Darstellung, die ja bei WWE nochmal ganz anders wichtig ist als einfach nur Catchen, geiles Catchen, sehe ich ihn auch sehr passend in einem WWE-Produkt, ne, was dann auch sehr promolastig ist. Also ich verstehe, woher er kommt, aber nur weil einer scheitert oder Erfolg hat, heißt es nicht, dass dann andere sagen, ach nee, dann gehe ich lieber doch nicht rüber. Das sind, glaube ich, 2 ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und ich finde auch, dass ein Powerhouse Hobbs bei AEW auch nicht gut eingesetzt worden ist. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Klar, der hat seinen TNT Championship Run gehabt, aber bei The Ops war der nicht wunder wie präsent. Also klar war der da, aber er war im Endeffekt dann auch nur die 2. Reihe. Auch ansonsten hat man, wie ich finde, aus dem nicht genug gemacht. Und der hat sich auch gut weiterentwickelt, körperlich, von der Ausstrahlung her und so. Aber ich finde, er ist einfach schlecht eingesetzt worden. Und ich glaube, dass man erstmal schauen muss, was jetzt das wahre Potenzial hinter dem ist. Wie kann der reden? Wie wirkt er vor der Kamera? Ich finde es Ich finde, man hat sein Debüt gerusht. Das ist auf jeden Fall was, was für mich schon mal gar nicht so richtig funktioniert hat bis jetzt. Hat so ein bisschen Jade Cargill-Vibes, weißt du, den schmeißt man rein, dann ist er da, alle sagen, krass, der ist da beim Rumble. Und danach ist er weg.
Ja.
Das mag ich nicht. Also klar, wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf, vielleicht taucht er bei SmackDown auf, aber wir sehen ja, dass aktuell sehr stark der Fokus auch darauf liegt, einen Obafemi zu pushen und einen Powerhouse Hobbs, weil da vielleicht eher so, ja, der war halt da und wir brauchten halt noch einen großen Aha-Moment, der viral geht. Deswegen, ich sehe es auch nicht so, dass das jetzt den großen Effekt hat, weil WWE nicht mehr diese Mentalität hat, wie es früher mal gewesen ist. Da kommt ein WCW-Guy rüber, der muss sich erstmal die Meriten im Lockerroom verdienen oder der muss erstmal hier sonst wie sich verhalten, der muss erstmal humble werden. Solche Zeiten sind halt vorbei. Wir haben bei einem Penta gesehen, der gleich von 0 auf 100 gegangen ist, auch wenn ein bisschen Character Work natürlich fehlt, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt das als Blaupause quasi nehmen kann. Und ich glaube, ein MJF zum Beispiel würde hervorragend zum WWE-Produkt passen, da bleibe ich dabei. Und der wird sich auch da anders behaupten als ein Powerhouse Hobbs, weil ich glaube, der ist auch das bessere Gesamtpaket, um es mal so ganz zynisch auszudrücken. Der Thomas der Zweite fragt, wohin eigentlich jetzt mit Chris Jericho? WWE, TNA, New Japan, Mexiko, Karriereende, Fossi-Tour?
Das ist eine sehr gute Frage. Also auch jetzt rund um den Rumble war es sehr laut und jetzt ist es sehr leise. Also wir haben ja alle gesagt, muss man ja auch uns mit reinnehmen, ja, Jericho ist ja safe. Also die Überraschung, das steht gar nicht mehr für auf. Ich weiß ja, dass der kommt. Anscheinend nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo er landen wird. Also klar, da gab es ja auch dieses Ding mit, ja, der Vertrag ist anscheinend doch noch nicht ausgelaufen, die Infos waren falsch. Klar, im Nachhinein kann man immer einfach sagen, ja, die Infos waren falsch, nur vorher waren sie alle richtig, ne? Also ich hab wirklich keine Ahnung. Also im Endeffekt sehe ich ihn bei einer großen Sache und ich sehe trotzdem Jericho irgendwie in der WWE Hall of Fame.
Ja, ich glaube auch, dass wir den kriegen. Aber tatsächlich kriegen wir den wahrscheinlich ein bisschen später. Also ich sehe den nicht bei New Japan und ich sehe den nicht bei TNA. Da gab es ja auch letztens noch Gerüchte oder so. Ich glaube, dass Jericho erstmal gerade Jericho-Sachen macht und ein bisschen tourt.
Oh, ich dachte Trump supporten.
Nee, das jetzt gerade nicht, aber der tut ja gerade fröhlich. Ich kriege den ja immer mit Fozzy hier in meine Timeline gespielt. Der spielt gerade jede Menge Konzerte, hat da eine gute Zeit. Und danach macht er vielleicht ein bisschen Pause und danach überlegt er sich dann, wo er hingeht. Und ich glaube, dass er bei WWE landen wird. Aber ist das jetzt schon gesetzt? Nee. Aber das ist so mein Pick. Aber momentan weiß man es halt einfach nicht. Ganz großes Fragezeichen dafür, dass wir jetzt, glaube ich, seit wann geht das? Seit Dezember eigentlich darüber berichten. Der geht zu WWE. Rumble. Raw on Netflix. Die erste Episode. Und keine Ahnung was. Nee. Dann fragt hier Studio Record Kosovo, fragt hier, seit Randy Ortons Comeback im Jahr 2023 habe ich das Gefühl, dass er nicht wirklich stark gebookt wird. Immer wenn es in Richtung Titel geht, scheitert er knapp und zwischendurch wirkt es fast so, als würde er nur wie ein Midcarder eingesetzt werden. Das ist für mich manchmal schwer nachzuvollziehen, denn vom Namen und von seiner Karriere her ist Randy Orton ganz klar eine Legende und eigentlich jemand, den man jederzeit glaubwürdig in den Main Event stecken könnte. Oder?
Das stimmt prinzipiell. Man darf nur eine Sache nicht vergessen. Der ist auch ein bisschen langweilig. Und das ist das Problem bei einem Randy Orton. Also, ich bin aber immer noch dabei, dass wir irgendwann diese Cody-Randy Orton-Fehde bekommen sollten. Ja. Ne? Aber ansonsten sehe ich auch keinen Platz für ihn im Main Event. Weil das, was man mit ihm macht, wäre auch sonst zu uninteressant. Also, weil die letzten Randy Orton-Fehden waren auch immer so ein bisschen, ja, ich bin halt Randy Orton und ich mache ein RKO und ich punte dich. Übrigens, ich bin Randy Orton. Und das ist ein bisschen das Problem dabei. Weil da steckt jetzt auch nicht viel Charakter hinter. Da ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ey, ich bin richtig krass invested, den muss ich irgendwie im Main Event sehen. Da ist gerade kein Platz dafür da, weil es, deswegen auch so ein bisschen das gaggig gesagt, weil es dann teilweise zu uninteressant ist im Vergleich zu dem, was man stattdessen machen könnte.
Und man darf vor allem nicht vergessen, ich glaube nicht, dass Triple H Backstage sitzt und sich denkt, ah, Randy Orton, nee, den pushen wir nicht, der ist zu langweilig. Sondern ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Randy Orton halt auch gar nicht mehr, er ist halt unglaublich verletzungsanfällig und der hatte schon seine Verletzung gehabt, wo es halt fast vorbei gewesen wäre und die hat er schon mehrfach gehabt. Das hat er mit der Schulter gehabt, das hat er beim Rücken gehabt, war ewig lange weg. Und WWE hat in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass man, wenn bestimmte Verletzungen aufgetreten sind, man umso vorsichtiger ist, die in eine Main-Event-Position zu pushen. Einfach, damit nicht sowas passiert, wie jetzt zum Beispiel bei einem Bron Breakker, dass du jemanden im Main-Event pushst und auf einmal geht er kaputt auf halber Strecke.
Ja.
Ne? Und der hat eine lange Karriere hinter sich. Auch Randy Orton hat viele, viele Verletzungen in der Vergangenheit gehabt. Der ist jetzt auch 45. Den musst du jetzt so einsetzen, finde ich, wie man es gerade macht, nämlich sporadisch, ein bisschen als Attraktion und zwischendurch noch diese, wie du schon angesprochen hast, mit Cody, mit Gunther, mit ein paar anderen Namen, die du auch mit reinwerfen kannst, als Attraktion und als zusätzlicher Push oder als Würze innerhalb von der Geschichte. Und diese Fäden musst du noch erzählen und da kannst du dann auch nochmal Vollgas geben, aber du kannst nicht die ganze Zeit mit Randy Orton Vollgas geben. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen daran anschließend auch hier die Frage, bevor Rey Mysterio seine Karriere beendet, wird er nochmal für eine ganz kurze Zeit World Champion oder bekommt er einen kleinen Push?
Ganz kurze Zeit, so wie damals, als er den WWE-Belt gewonnen hat, so für eine Stunde oder sowas, was auch immer das war.
Und das, wo John Cena eingecashed hat? Oder was,
also,
war das
also er hat ja nicht eingecashed, er war einfach so, ja, ich bin halt John Cena, lass mal ein Titelmatch machen.
So war das.
Ja, okay. Ich bin der lebende Cash-In, weil ich bin John Cena. Und auch da, ich bin immer für diese kleinen Momente, für die geilen Momente zu sagen, ach hier, du hast es dir nochmal verdient, bitteschön, gibt auch schöne Bilder. Das Problem ist einfach, für dieses, ja, wir geben dir mal kurz den Belt, hat man meiner Meinung nach keinen Platz. Also auch ähnlich, wie ich dann jetzt auch für Randy Orton nicht so einen Platz sehe. Und Rey Mysterio ist ja nochmal anders verletzungsanfällig als in Randy Orton, muss man ja auch ganz klar sagen.
Mit 7 Jahre älter.
I had surgery 5 times in my left knee. Ne, was jetzt, glaube ich, im Laufe der Jahre bestimmt irgendwie I had surgery 12 times in my left knee geworden ist. Von daher wäre es schön, ja, ich sehe es aber nicht. Ich glaube eher, dass man da wirklich sowas macht, auch weil es einem Ray wichtig ist, wir geben ihm nochmal ein Programm mit Dominic Mysterio oder sowas. Dass es eher so in die Richtung geht, anstatt zu sagen, hier hast du nochmal ein World Championship.
Ja, Tag Team Titles kannst du machen. Kann auch ein schöner Moment werden, wenn du noch ein bisschen Geschichte drumherum machst. Vielleicht Midcard-Belt, allerhöchstens, wenn du eben noch einen Dominik mit reinschmeißt, aber ein World-Title. Da muss man auch einfach sagen, World-Title ist halt ein großer Push und dafür ist der Rey Mysterio auch nicht der Ticket-Mover, wie man so schön sagt. Ne? Also wird das jetzt mehr Tickets verkaufen, wenn Randy Orton Champion ist? Der ist kein John Cena, sorry. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das machen wird. Und
Rey Mysterio meinst du?
Was habe ich gesagt?
Randy Orton.
Randy Orton. Zu viele R's, genau. Ja, ja, nein, Rey Mysterio ist da nicht der Ticket-Mover. Ne? Also es ist einfach so. Er ist kein John Cena. Wenn du dem den Belt gibst und die Storyline um ihn herum baust, wird das nicht dafür sorgen, dass die plötzlich wesentlich mehr Tickets verkaufen, Merch verkaufen, whatever. Das wird ein kleiner Push sein, aber mehr auch nicht. Deswegen glaube ich da nicht. Tag-Team-Geschichte kann ich mir total gut vorstellen, aber maximal mit Card. Heugemaus fragt noch, seht ihr bei Jey Uso langfristig einen ähnlichen Karriereverlauf wie bei Roman Reigns? Beide wurden erst in Stables groß, dann als Singlestars gepusht, bekamen dann nach großen Siegen Rückenwind von den Fans und landeten zwischenzeitlich wieder in der Midcard. Wie wahrscheinlich ist es, dass Jey in 10 Jahren einen ähnlichen Status wie der Tribal Chief erreicht und rückblickend als einer der ganz Großen gilt?
1% würde ich da jetzt ungefähr sehen. Also das Problem ist natürlich, also Status von Roman Reigns, da kommen ganz, 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 ganz wenige hin. Das muss man einfach so festhalten. Und dafür ist auch ein Jey Uso in allen Belangen nicht gut genug. Ich glaube, klar, das haben wir auch lange über Roman Reigns gesagt, der sich dann fantastisch entwickelt hat. Ne? Aber auch ein Jey, die Art, wie er Promos hält, auch so die Art, wie er, also ein Jey Uso hat nicht dieses Große. Ne? Also er hat diesen geilen Entrance, aber das ist nicht so dieses, wenn der reinkommt, das macht was mit dir. Und das hat ein Roman Reigns so ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass man auch da, wie bei allen Sachen, dann blickt man zurück und sagt so, boah, weißt du noch, dieser Titelgewinn mit dem Rumble-Sieg von Jey Uso, das war schon geil damals. Und alle sagen so, ja, ja, das war schon richtig geil damals. Und vergessen komplett, wie sie so Twitter voll gehatet haben mit, wie kacke Jey Uso ist und wie langweilig und dass der eigentlich nur sein Heat kann und gar nichts. Ähnlich mit der Bloodline-Story, weil alles war toll an der Bloodline-Story natürlich und nichts war langweilig. Ich glaube trotzdem, man wird besser auf den Jey Uso zurückgucken, als man es jetzt teilweise tut, weil klar, das, was jetzt immer da ist, ist immer alles doof. Aber einen Roman Reigns Verlauf wird er nicht haben. Außerdem, es ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, Jey Uso ist 30.
Ne?
Also
das ist der
Punkt. Kommt halt auch noch hinzu. Also so in 10 Jahren, dann ist der, weiß ich nicht, irgendwie Ende 50. 40.
Ja, also, ja, 50 ist er da.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ich glaube, Jey Uso wird in der Position bleiben. Er hat seinen Run jetzt gehabt. Der kann jetzt auch mal wieder zurück ins Tag Team gehen. Der kann auch mal wieder oben mitmischen, wenn es sein muss. Du kannst auch da nach wie vor die Bloodline immer wieder mal mit reinbringen, dieses Familiengeflecht, was wir da haben. Aber er wird nicht das Standing von Roman Reigns erreichen. Das wäre jetzt nämlich dann langsam an der Zeit. Das wäre eigentlich dann letztes Jahr der Punkt gewesen. Das hat aber nicht funktioniert. Kann man ihn nochmal auffrischen, vielleicht durch eine Charakterentwicklung, durch einen Heel-Turn? Ja, warum denn nicht? Ne? Weil viel langweiliger als aktuell ist es dann eben auch nicht möglich. Aber ich glaube eben auch, dass man da nicht jeder ist zu diesem Superstardom gemacht, das ein Roman Reigns bekommen hat. Ne? Und ich glaube, Roman Reigns hat am Anfang vor allem daran gekrankt, dass man ihn so auf Teufel komm raus als Babyface pushen wollte. Viel zu lange. Und dann hier, du besiegst den noch. Und dann, du hältst jetzt noch diese bekackte, geskriptete Promo. Und dann machst du das noch. Dann küsst du noch Babys. Und dann hatten wir diesen Moment, als er da mit Leukämie raus gewesen ist. Und du weißt doch, wie wir dann alle so, wo er dann auch immer natürlich geworden ist. Und wir auf einmal so, ach, guck mal, ey, Emotionen zu Roman Reigns. Und 3 Monate später wieder, ach, hau doch ab, Roman Reigns.
Ja, ja.
Und erst als diese Charakterentwicklung da gewesen ist, zum Heel, auch, wo er auch körperlich an sich gearbeitet hat, neuer Look, neues Outfit, ruhiger insgesamt, nicht so überdreht.
Ganze Meme, also ich bin immer noch davon, das ist so mein Take mit Elvis lebt noch, das ist ein anderer Mensch als vorher. Das ist nicht der gleiche Roman, weil die haben sich irgendwie ausgetauscht. Kannst du mir nicht erzählen, dass dieses charismalose Stück Wrestler einfach jetzt dieser Papa ist, der da rauskommt mit Mimik wie ein König, Aura hoch 10, den haben sie ausgetauscht.
Ja. Manchmal brauchst halt auch einfach so einen Groschen, der dann fällt, ne? Und dann hast du auf einmal einen Superstar. Ne?
Mach alles sagen,
langsamer.
Dass der Typ, der da jetzt rauskommt und du bist so, Mann, was ist denn das für eine Aura? Der gleiche ist, der noch Suffering Succotash gesagt hat. Also so, wem willst du das denn erzählen? Also.
Alter, ist er nicht auch mal mit Hundefutter beschmiert worden?
Ja, war das, haben sie das nicht mit Baron Corbin gemacht?
Ja, aber haben sie erst das mit ihm gemacht und danach haben sie es mit Baron Corbin gemacht?
Ja. Boah, ey, dieses Match beim Rumble 2020, ne? Gegen Baron Corbin, dieses False Count Anywhere Match, was irgendwie eine Stunde 30 ging. Das war harte Kost.
Ja, ich weiß auch so, ja, die ersten 5 Minuten waren ganz unterhaltsam und dann kam halt nochmal 20.
Ja, das ist wirklich brutal.
Der Jonathan hat auch gefragt, wie empfindet ihr die Entwicklung von Jordynne Grace? Erst mehr oder weniger bei NXT ignoriert, jetzt den Raketenrucksack bei SmackDown mit Titelmatch. Geht das nicht etwas zu schnell? Ich sage ja.
Ja, und du? Das ist so ein Punkt, den ich auch im Booking von einem, also jetzt doof gesagt, stehen natürlich mehr Leute hinter, aber den ich auch in einem Booking von einem Triple H kritisieren würde. Es ist dieses, wir präsentieren die Leute, wir haben die bei NXT, die kommen irgendwie rein als krasse Attraction, wir schmeißen die auch in Rumble, dann holen wir die zu uns, machen aber nicht so wirklich was mit der. Klar, die hat ihre Black Monroe-Fehde bei NXT, die war auch echt gut oder echt spaßig, aber die hat ja NXT nicht wie ein Oberfemi durchgespielt, wie wir immer so schön sagen. Dann ist sie bei SmackDown, hat dann ihre Fehde mit Jade Cargill, kriegt ein Titelmatch. Ich würde jetzt mal sagen, das verliert sie. Und dann ist so dieses, ja, jetzt kennen die Leute die ja jetzt, jetzt muss die ja funktionieren. Und ich denke, ja, aber so geht das ja nicht. Also eigentlich musst du doch dann ab da weiter ansetzen und die vernünftig präsentieren und nicht nur, ja, du kommst halt hin, die Leute finden dich irgendwie cool, weil die kennen dich, du hast Ausstrahlung, hier ist Titelmatch, wir geben dir kein Programm mehr. Ja, warum wird denn das nichts? Das ist so dieses Booking, was ich nicht mag. Und das ist auch sowas, was ich vielleicht bei einem Royce Keys vermute oder wo ich auch teilweise bei einem Oberfemi Angst habe. So klar, jetzt hast du noch diese Squashes, aber manchmal fehlt mir das, ja, was kommt denn danach? Also so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht,
so Ryback-mäßig.
So war es auch bei Unreal. So, ja, wir können ja Chelsea Green eine Belt geben und wem kann sie dann fäden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, so wirkt es halt manchmal wirklich.
Ja, ich fühle Jordynne Grace noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Wir müssen nicht über ihr Talent sprechen. Auch einen Look bringt sie ja eben mit. Die ist unique auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich fühle gerade diesen Babyface-Charakter, den sie gerade hat, fühle ich halt überhaupt nicht. Und man hat es in meinen Augen auch noch nicht 100% geschafft, da eine Connection mit dem Publikum herzustellen. Die mögen ja halt irgendwie, aber wenn du jetzt jemand fragen würdest, warum magst du die denn überhaupt, dann würden die wahrscheinlich sagen, weil die stark ist und weil die so Powerhouse ist. Aber irgendwie stellt man das noch nicht richtig dar. Und ich finde auch, das geht zu schnell. Es ist der einfache Weg, weil du da vielleicht niemanden hast oder weil es auch einfach eine gute Übergangsgegnerin ist, der du dann eben ein bisschen Spotlight geben kannst. Aber ich finde das auch ein bisschen schnell. Ich mag auch zuletzt generell die Art und Weise nicht, wie man eben NXT-Talents hochholt. Guck dir meine Julia an. Also die war ja bei NXT schon nicht ready. Und die ist jetzt noch viel weniger ready.
Übrigens, das Gleiche, was du gerade da mit Johnny Grace durchgespielt hast. Dieses, warum mag ich die, aber die ist irgendwie stark. Können ein Streitpunkt sein. Ich sehe das auch bei Penta teilweise. Ja. Die Leute können mir auch nicht sagen, ja, warum mag ich Penta? Der ist halt irgendwie cool. Ja, und weiter? Weiß ich nicht.
Penta lebt massiv vom Entrance, vom Look und davon, dass er halt super spektakulär kämpft. Aber was ist denn, was ist der emotional, die emotionale Verbindung dahinter, der emotionale Punkt da, dabei? Ist nix. Der Charakter ist halt flach. Der ist halt absolut flach, der hat keine Tiefe. Penta hat noch keine richtige Geschichte gehabt, die ihn wirklich verändert hätte, die irgendwas erzählt hätte, sondern der ist halt da, der will mal ein Belt, der ist mal glücklich, dass er mit dem Team kann, aber hat noch keinerlei Charakter entwickelt und auch noch keinerlei Charakterentwicklung erfahren.
Ja, also und manchmal ist das auch okay, muss man, also manchmal reicht es auch einfach zu sagen, ich finde jemanden cool. Ne? Also so fing es ja auch bei ganz vielen Leuten an. Warum mag ich den? Keine Ahnung, ich finde den cool. Und das ist auch manchmal in Ordnung, aber halt für eine gewisse Zeit ist das in Ordnung. Und da muss irgendwas passieren. Und das ist so ein bisschen dieses Problem. Weil am Anfang reicht es zu sagen, die Leute sind in dich invested, weil die finden dich irgendwie, die finden dein Auftreten cool, die finden, wie du kämpfst, cool, oder die mögen irgendwie deinen generellen Look. Das reicht ja, ne? Also ein Penta hat viele Eyecatcher.
Ja.
Und das kann auch für ein Ja okay sein. Aber dann muss irgendwann was passieren.
Und ich frage mich, warum bis jetzt nur Lucha Underground den Schlüssel zu einem Penta gehabt hat. Also Schlüssel im Sinne von, da warst du halt wirklich absolut investiert in den Charakter und in die Geschichte, die er gehabt hat. Bei AEW hat das auch ganz, ganz selten nur funktioniert, wenn man ehrlich ist. Der hat in der Fehde mit den Young Bucks hat's funktioniert. Weißt du noch, als der auf einmal Penta aufs Duro geworden ist? Also so, boah, geil, und jetzt, was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir den alten Penta wieder und dann ist das auch im Sande verlaufen.
Ja, auch da war so, ja, wir haben Penta aus Kuro. Ja, und was? Ja, ist halt cool.
Genau.
Und das war's dann so ein bisschen.
Genau, und ich finde gerade mit dem Look, den der mitbringt, du kannst da so geile, brutale, düstere Geschichten eigentlich erzählen mit dem. Ich weiß nicht, ob man sich nicht traut, ob es an der Sprachbarriere liegt, whatever, aber ich finde das schade. Ich finde, dass man mit dem Penta viel mehr machen könnte als, ach, das ist der Typ mit dem Mexican Destroyer. Und das ist der mit dem Feuer und der Zunge. Aber der ist halt super gut, den kannst du halt super geil vermarkten einfach. Ne? Guck dir ihn an bei dem Entrance. Und deswegen steht der auch 3 Stufen über einem Ray Phoenix, weil der Ray Phoenix kommt rein, die Musik spielt und er macht den Flieger.
Ja.
Das ist halt öde. Übrigens, Jonathan hat noch gefragt.
Ich hätte gefragt, ob wir jetzt da einmal die Frage vom Laszlo einschieben könnten, weil die wird nämlich, meine Antwort wird darauf anknüpfen, die mit dem Wrestling-Hot-Take.
Okay, dann hau den Hot-Take raus.
Genau. Der Laszlo fragt nämlich via Discord, was ist aktuell euer Wrestling-Hot-Take? Und ich habe natürlich mein klassischen Hot-Take mit Seth Rollins ist kein Star, habe ich ja schon mehrfach genannt. Aber das ist ja schon fast ein zynischer Ansatz, aber der zieht sich so ein bisschen durch Wrestling generell durch. Ich finde, Wrestling-Booking ist faul geworden. Ist teilweise, übertrieben gesagt, langweilig geworden, weil es geht kaum noch darum, also deswegen heben wir es auch so häufig hervor, irgendwie Geschichten zu erzählen, sondern es geht nur noch darum, einen Moment zu erzeugen. Und dass ich so von Moment zu Moment zu Moment springe und eigentlich gar nicht merke, dass alles, was ich übertreibe, ich spreche den Hyperbeln, dass alles, was ich gucke, irgendwie egal und faul ist. Ich werde eigentlich nur noch von Bling Bling und Feuerwerk und coolen Sachen abgelenkt, damit ich dann irgendwie sage, oh, guck mal hier, das Real, das emotionalisiert mich, jetzt habe ich irgendwie Bock, was zu gucken. Aber eigentlich gibt's wenig, was mich dran hält, wie bei einer Serie, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt wissen, was machen jetzt die Lannisters, über doof gesagt. Sondern es ist immer nur, hast du das gesehen? Das war krass. Siehe ein Penta, siehe ein Royce Keys Debüt, ne? Und all das, ich finde, und deswegen auch da nicht nur auf WWE bezogen, ne? Auch auf ein AW teilweise bezogen oder sowas. Ich finde, Wrestling Booking ist extrem faul geworden.
Finde ich gar nicht so hot, sondern ich finde das einen total realistischen Take eigentlich. Weil sehr oft werden Wrestling-Fäden in erster Linie heutzutage dadurch erzählt, dass es um Titel geht, weil du halt eben so viele Titel hast. Titel-Matches werden in bereits standardisierten Events zu einem festen Zeitpunkt mehr oder weniger ausgefochten. Wenn dann dazwischen ein bisschen Luft ist, lässt du noch so ein bisschen was reinrieseln sozusagen, wie was jetzt bei AEW zum Beispiel mit MJF und Brody King irgendwie siehst, so ja, eigentlich ist die Geschichte eine ganz andere, aber lass mal hier, ne, den mal catchen und Brodido, ne, weil die sind gerade over und das könnte funktionieren. Ich bin da komplett dabei. Ich habe übrigens gar keinen Wrestling-Hot-Take. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich für einen Wrestling-Hot-Take habe, aber da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt spontan nichts ein.
Also, aber ich finde
deinen Hot-Take ganz gut.
Okay. Dann ist er, also gut, vielleicht sind wir uns einig, ne? Dann ist er vielleicht nicht so hot. Ansonsten, wie gesagt, halt dabei. Seth Rollins ist kein Star.
Sind JC Jane ein Star? Weil da wird auch hier vom Jonathan danach gefragt. Hat sehr positiv überrascht als NXT Women's Champion. Jetzt ist die Luft so ein bisschen raus, schreibt er. Kommt da noch was? Oder wie geht's weiter?
Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da kommt dann in nachher Zukunft ein Titelwechsel. Auch da häufig das Problem, man macht was, es funktioniert besser als gedacht. Und dann ist die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Ey, keine Ahnung, dachte nicht, dass wir bis hier hinkommen und es klappt. Ja. Und so fühlt es sich halt manchmal an. Weil JC Jane hat wirklich sehr überzeugt und ich war ja auch absolut kein Fan am Anfang. Ich dachte, boah, es ist ja super langweilig, weil wir hatten ja auch wirklich dieses Ding teilweise mit Stephanie Vaquer, Julia, Jordynne Grace, Blake Monroe und auf einmal wird JC Jane Champion und denkst dir, hä, warum denn das? Also wir haben ja so viele bessere Namen. Und die hat das Ding genommen und ist gerannt damit und ist gerannt und gerannt und man hat gemerkt, die ist gut in dem, was sie macht. Aber jetzt ist es reduziert auf klassischer Heel-Champ mit Stable.
Ja. Und weil ihr auch gefragt worden ist, wer nimmt ihr den Titel ab? So, Ruka wird ihr den Titel abnehmen. Und dann wird JC Jane irgendwann nach oben wandern. So, Ruka kann ein bisschen ihren Babyface-Run haben und kann dann zum späteren Zeitpunkt ja einfach dann aufsteigen auch. Und der sieht man ja auch jede Menge. Ich weiß nicht, ob JC Jane langfristig so die große Rolle spielt, aber bei NXT hast du es sehr gut gemacht. Und ist aber natürlich da auch in diesem Stable so ein bisschen gefangen. Aber ich finde das auch richtig, dass man sagen muss, die hat das jetzt als Heel-Champion lange Zeit getragen. Jetzt ist ein Babyface-Champion dran. Zugleich wissen wir aber auch, Kai, Babyface-Champions, gerade auch mit so einer Persönlichkeit, wie es zum Beispiel Sol Ruka mitbringt, die auch noch in dieser Zwischenstory mit Zarya quasi dabei ist. Das kann auch schnell ein bisschen langweilig werden, ne? Weil die schon sehr clean-cut-Babyface natürlich ist.
Ja, das ist halt immer das Gefährliche dabei natürlich, ne? Und wenn deine also auch da wieder, wenn dein Plan ist zu sagen, Sol Ruka wird Champion, okay, cool, hat sie verdient. Dann ja. Kommt der Split Sol Ruka Zarya, macht natürlich Sinn, haben wir angedeutet. Und dann, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist immer mein Problem. Weil, also, und dann kann mir natürlich ein Paul Heyman sagen, ja, wir planen 8 Monate im Voraus.
Übrigens passt hier dein Hot-Take, passt auch noch ganz gut zu dem, was der Basti uns noch gerade eben geschrieben hat. Das habe ich hier noch ganz live quasi eingebaut, während du die Frage beantwortet hast, der ja auch gefragt hat, so ja, dass man vielleicht, sollte man Elimination Chamber und Money in the Bank ersetzen, das gleiche per se auch mit den Wargames, auch wenn die Auswirkungen anders sind, 2 Punkte stören ihn grundsätzlich, diese erzwungene Matchart an Stichtag XY und der Aufbau von Titelmatches ist ja inzwischen einfach langweilig und bedeutungslos. Also den Punkt teilst du dir auf jeden Fall mit dem Basti.
Was ich zumindest sagen muss, ich bin in den letzten Jahren ein Fan der Elimination Chamber Platzierung geworden, weil man einfach gesagt hat, wir holen einen Rumble-Sieger und einen Chamber-Sieger. Und das sind unsere beiden Titelmatches. Ja, das ist natürlich jetzt auch dann sehr festgesetzt natürlich, aber ich mag es, dass man dann der Chamber dadurch so ein bisschen mehr Bedeutung gegeben hat.
Mhm.
Also wenn du denkst, ja gut, also entweder hast du so einen ganz offensichtlichen Titelwechsel oder du hast halt keinen Titelwechsel. Aber eigentlich gibt es bei Chamber keine Überraschungen. Und da du da dann aber zumindest eine Titelchance auscatcht, was auch nicht immer eine Überraschung sein muss, will ich gar nicht sagen. Aber ich finde, das ist irgendwie besser als vorher. Also ich finde, mit der Chamber hat man eigentlich einen guten Spot gefunden. Klar hättest du auch sagen können, wir machen mal wieder irgendwie eine IC-Championship Chamber. Wäre ich auch gar nicht traurig drum. Also da bin ich dann schon beim Basti, dass es dann doch da vielleicht ein bisschen zu sehr festgefahren ist, wenn man so sagt, die nächsten 10 Jahre nur noch so. Das Problem sehe ich aber trotzdem bei diesen großen Sachen. Ich bin ja auch ein großer Money in the Bank Koffer-Fan. Ich glaube, wie ganz, ganz viele Leute. Ich merke aber, der nutzt sich bei mir auch sehr ab. Weil du sagst, ja gut, jetzt gibt's wieder den. Und dann manchmal weiß man ja auch gar nicht, wohin damit. Und das Problem ist nicht mal zwingend, dass es einen Kofferträger gibt, sondern dass man auch nie weiß, wie man diesen Kofferträger einsetzt. Das ist ja immer das Gleiche. Guck mal hier, ich könnte eincashen und dann will er eincashen und dann stolpert er, rutscht auf einer Bananenschale aus. Und ist so, ach doof, jetzt konnte ich nicht eincashen. Oder dann kommt doch irgendwie sowas. Auch da dieses Booking danach ist häufig das Problem. Und bei Wargames sowieso macht das Ding dicht.
Ich musste gerade an AEW denken, wo doch einmal so ein Cash-In quasi dran gescheitert ist, dass kein Stift da gewesen ist, mit dem man den Vertrag unterschreiben konnte.
Oh Mann.
Ja. Ich finde, also ich geb dir recht, man hat dem Event Elimination Chamber natürlich eine größere Bedeutung damit gegeben und hat quasi so eine Art Dreier-Konstellation quasi erzeugt. Eine Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania. Das sind sozusagen die drei Stationen, die man da abklappert. Und jedes fühlt sich eben wichtig an, weil schon der erste und der zweite haben eben großen Einfluss auf den dritten. Und dadurch kannst du das natürlich relativ geradlinig und auch planbar natürlich erzählen. Aber ich bin auch dabei, dass es natürlich ein bisschen nicht faul ist, aber es ist schon ein bisschen sehr einfach und berechenbar auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Aber das ist eben auch in so einem Unternehmen quasi wie WWE gar nicht so verkehrt. Wir sehen es auch bei AEW, dass wir immer wiederkehrende Muster quasi haben, die quasi mit eingehalten werden. Also ja, aber bin ich grundsätzlich schon dabei. Der Ellie irgendwas fragt. Per YouTube war das. Leute, eure Nicknames, ey. Speziell auf YouTube. Wie hat eigentlich euch John Cena in seinem letzten Face Run im Ring gefallen? Konnte er nochmal an seine alten Leistungen anknüpfen oder wirkte es eher wie ein Abschied auf Sparflamme?
Ist die Frage, also was ist der Face Run und was sind die alten Leistungen im Ring? Weil wenn man das ja als Maßstab nimmt, wie sehr haben wir dann alle Face Cena gehasst? Also es war nur, der macht immer das Gleiche, es sind immer nur die Five Moves of Doom. Darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht, dass alle Leute da saßen so, Junge, geil, Face-Cena catcht wieder, streich alle Termine. So, ich gucke mir das jetzt zweimal an. Also das war ja auch nicht der Fall. Ich fand gerade, der Face-Run war genau das, was er sein sollte. Und natürlich ist das jetzt nicht wrestlerisch überragend, aber ich sagte ganz ehrlich, ich hätte lieber mehr Face-Run gehabt als diesen missglückten Heel-Turn. Weil dann hätte ich lieber noch 5 weitere Matches mit den Five Moves of Doom genommen, wo die ganze Arena nochmal You Can't See Me schreit. Hätte mich mehr abgeholt.
Ich muss sagen, mit dem Pace Run war ich eigentlich recht zufrieden. Man hat da gut, auch mit der Art und Weise, wie man die Matches gebookt hat und wie man die aufgebaut hat, gut um die Limitierung von John Cena rumgearbeitet. Man hat den Zuschauern vor allem das gegeben, was sie wollten. Die wollten die Referenzen haben, die wollten die Nostalgie haben. Die wollten doch alle nochmal Kind sein. Und die Kinder, die durften Kinder sein in dem Augenblick. Ne? Darum ging's. Also es ging ja nicht darum, dass der John Cena jetzt auf einmal da anfängt, hier einen als Bryan Danielson auszucatchen oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt war das eine Abschiedstour auf ganz viel Nostalgie und auf ganz viel Emotionen. Und ganz im Ernst, sowas wie AJ Styles gegen John Cena, das würde ich tatsächlich als eines der besten Matches von John Cena ever bezeichnen. Also es wird wahrscheinlich in den Top 10 auf jeden Fall bei mir landen.
Wenn also auf jeden Fall hinter dem anderen AJ John Cena Match, muss ich sagen. Das aus 2016 war es, glaube ich.
Auch hinter, also für mich auch hinter Punk gegen John Cena, auch hinter Umaga gegen John Cena zum Beispiel. Da muss ich jetzt schon langsam anfangen zu überlegen.
Vor
Randy Orton gegen John Cena, egal welches.
Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es hat einen großen Spot bei mir im Herzen. Auch da, nostalgische Verklärung. JBL gegen Cena im Quit-Match fand ich sehr geil damals. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob es ein gutes Match war. Aber macht was mit mir.
Ja. Cena gegen Michaels, dieses 1-Stunden-Ding, was die gehabt haben, auch geil. Aber deswegen sage ich so Top 10. Also jetzt nicht top, vielleicht nicht Top 3 oder Top 5, aber Top 10 würde ich das durchaus
auch
mal.
Auch dieses Punk-Cena-Match bei Raw 1000.
Ja, das war auch sehr gut.
Ja.
Aber trotzdem war das halt ein geiles Ding. Und wo man emotional mitgenommen worden ist, wo eine Geschichte erzählt worden ist. Und man war da emotional dabei. Deswegen wrestlerisch war John Cena nie so herausragend. Aber hier hat man es eben gesehen, wie geil er eben Geschichten erzählen kann und wie geil man eben auch mit der Nostalgie hier hantieren konnte. Deswegen, ich bin da nicht unzufrieden mit, bin ich ganz ehrlich. Also den Face Run fand ich unterhaltsam. Ne? Also war natürlich viel, viel Nostalgie, aber es ist halt der Farewell Tour. Also ich habe jetzt das nichts anderes da erwartet. Wir haben hier noch die andere Frage gehabt. Habt ihr das Gefühl, dass WWE Superstars früher viel bekannter waren als heute? In den 2000ern kannten selbst Nicht-Wrestling-Fans Namen wie Cena, The Rock und den Undertaker, während heutige Superstars wie Roman Reigns und Seth Rollins außerhalb der Fanbubble kaum jemand kennt. Liegt das an der Zeit, am Produkt oder an ganz anderen Faktoren?
Ich glaube, das liegt an ganz anderen Faktoren, und zwar, dass es heutzutage einfach viel mehr berühmte Leute gibt. So ein bisschen auch, also keine Ahnung, dober Vergleich, aber wenn ich jetzt überlege, ich gehe irgendwie 10 Jahre zurück oder 13 Jahre zurück, so gefühlt kannte man doch oder war es bei mir so, als sehr jemand, der sehr viel im Internet ist, ich kannte doch gefühlt jeden YouTube-Kanal, der über 1 Million Abonnenten hat. Ne? Heutzutage sehe ich irgendwas bei Instagram, klicke da drauf, das ist jemand, der hat 10 Millionen Follower, von dem habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, das ist halt bei allen Sachen. Es gibt halt viel mehr Entertainment, es gibt viel mehr große Sachen, wo das, also, ne, es ist nicht mehr dieses so Wrestling und Filme und Musik und dann hast du doch Sport. Du hast ja so ein breites Spektrum an Leuten, die heutzutage berühmt sind, berühmt werden können, was auch damit einhergeht, dass Leute ja in ganz andere Sachen ihre Zeit reinstecken können. Es ist ja nicht mehr dieses, oh, ich zapp irgendwo durch und bleib dabei hängen und dann sehe ich den Undertaker oder sowas. Das ist eine Mischung aus all diesen Sachen. Also es gibt viel mehr Entertainment, es gibt viel mehr Sachen, die dich woanders ablenken können. Du bekommst gar nicht mehr alles mit. Also auch da, klar, vielleicht hätten wir es mal irgendwie gehört oder sowas, aber ich glaube, ganz viele von uns hätten jetzt gesagt, oh, Bad Bunny macht einen Super Bowl. Hätte es jetzt dieses Ding bei der WWE in unserer Bubble nicht gegeben, hätten auch viele gesagt, hä, wer ist denn Bad Bunny? Und ja. Bad Bunny ist ja geisteskrank. Das ist ja nochmal auf einem anderen Level, wie berühmt dieser Mann ist. Ne? Und selbst den kannten wir nicht. Und ich glaube,
Jelly Roll, ja, kann ich auch nicht.
Ja, genau, gleiches Ding. Und ja, auch der ist halt riesig, ne? Ich glaube, da ist das Gleiche. Das liegt nicht daran, dass die nicht mehr so bekannt sind, sondern selbst Leute, die 10.000 Mal bekannter sind, kennen wir nicht.
Ja, und gerade auch hier in Deutschland, man darf eben Deutschland auch nicht mit USA vergleichen oder sonst irgendwas, ne? Das ist auch normal, da hat Wrestling ganz anderen Stellenwert. Und über Wrestling wird halt ganz, ganz wenig einfach gesprochen hier in Deutschland. Das haben, und auch berichtet. Das findet ja auch in den Medien jetzt nicht wirklich statt. Wir sehen es ja auch bei uns quasi, ne? Was für eine eingeschworene Bubble das eigentlich ist. Und damals, das klingt mal so blöd, aber damals gab es eben zum einen noch nicht so viele Unterhaltungsformen, die drüber gekommen sind. Wenn wir jetzt in die 2000er gehen oder eben auch in die 90er gehen, wo es dann noch mal eine Stufe krasser gewesen ist, da war das halt neu und frisch und was ganz, ganz anderes, ne? Was darüber geschwappt ist, ne? Das kannte man da noch nicht. Und das hat eben auch noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Da hat man dann auch viel mehr drüber gesprochen. Wer spricht denn heutzutage noch miteinander? Nein, aber auch Serien, wie viel, weißt du, heutzutage erscheint jede Woche eine neue Serie. Und dann sage ich dir, ja, guck mal, hast du das geguckt? Da sagst du, nee, aber hast du das geschaut? Und ich so, nee, natürlich nicht. Und weil einfach so viel kommt.
Und beides ist gehypt und hat ein 9er Rating bei IMDb. Also, ja, ne, also, und alle haben so viel Pile of Shame und Content, den man eigentlich nachholen möchte. Und dann ist man trotzdem, wenn man sagt so, ja, ich gucke noch mal den Royal Rumble 2007. Also,
genau. Ja, deswegen, also, bekannt sind die Leute, also die Leute sind eigentlich, wenn man die weltweite Wahrnehmung angeht, sind die Leute bekannter wahrscheinlich, als das damals der Fall gewesen ist. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus, eine größere Reichweite, weil man auch einfach die Menschen leichter erreicht übers Internet natürlich. Aber natürlich schaut jetzt hier, also ich kriege es ja hier in meiner Dorfbubble ja auch mit, ne? Dann ist die Aussage, ich habe früher in den 90ern auch Wrestling geschaut, ich habe es aber letztens auch nochmal gesehen.
Ich würde nicht unterschreiben, dass sie bekannter sind. Ich würde trotzdem sagen, dass Leute damals bekannter waren.
Aber die Reichweite ist größer.
Ja, klar, weil du ja, also weil Social Media, ne?
Ja.
Aber bekannter ist trotzdem ein, ja, Hulk Hogan und ein Undertaker mehr als. Also auch als ein CM Punk zum Beispiel, ne? Weil, ja, einfach, weil es halt wirklich wortwörtlich mehr Leute kannten.
Der Ultimate Warrior fragt hier noch, warum sind sich alle so sicher, dass AJ Styles nicht doch bei AEW auftaucht? Die Bucks und Omega haben ja auch eine Vergangenheit mit ihm.
Ja, ich schätze AJ Styles einfach nicht so ein. Also ich kann da jetzt ja kein festes Argument liefern, was hieb- und stichfest ist, sondern ich sage einfach nur, was mein Bauchgefühl ist. Und ich schätze AJ als jemand ein, der sagt, WWE hat mir 10 Jahre eine echt gute Zeit gegeben. Ich bin jetzt auch durch. Ich möchte jetzt auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Vielleicht tauche ich nochmal irgendwo auf. Aber ich sehe ihn jetzt nicht, dass er bei AW signed. Also das sehe ich einfach nicht. Das ist meine Begründung.
Es war ja auch, es gab auch die Meldung, dass er ja gerne einen Backstage-Job bei WWE machen würde. Da wäre, glaube ich, so ein Signing bei AEW zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Ich glaube auch, dass er nicht mehr unbedingt jetzt überall wrestlen will, sondern ich glaube, der will sich das aussuchen. Der muss sich nichts mehr beweisen unbedingt auf der anderen Seite. Sondern ich glaube, dass der jetzt sich überlegt, er hat ja immer gesagt, ich möchte quasi dann aufhören, wenn noch alles gut ist, sozusagen. Und warum soll er jetzt nochmal wirklich irgendwo antreten, wo halt gerade der Fokus so stark auf Workrate liegt, wo auch wirklich der Fokus so stark auf den Leistungen und auf dem In-Ring-Produkt liegen. Klar ist das geil, aber ich glaube, AJ Styles muss sich da nichts mehr beweisen, weil das, was AEW heute macht, ich sag's das mal ganz zynisch, hat AJ Styles schon vor 15 Jahren gemacht. Im Endeffekt. Auf eine ganz andere Art und Weise. Mit anderen Leuten zwar, aber vom Wrestling-Stil her auf eine ganz, ganz ähnliche Art und Weise, wenn man sich die Three-Ways mit Daniels und Joe anschaut, wenn man sich die Matches gegen Nakamura anschaut und so weiter und so fort. Und da gibt's ja unzählige Beispiele für. Der muss sich nichts mehr beweisen. Der kann natürlich nochmal sagen, ich hab Bock nochmal mit den Young Bucks zu catchen. Ich hab Bock nochmal gegen Kenny Omega zu catchen. Klar, oder mit dem zu catchen, was auch immer. Aber ich glaube, der sagt sich, nee, ich hab eigentlich alles erreicht. Ich hab hoffentlich meine, wie sagt man das denn? Ja, also im trockenen Tüchern, meine Finanzen. Aber ich glaube, dass der jetzt erstmal sagen wird, nee, ich will es bei meiner Familie ein bisschen mehr sein, ich will Spaß mit meinen Kindern haben, ich habe so viel Zeit verpasst mit meiner Familie, das will ich jetzt aufholen. Und er hat ja auch im Interview gesagt, dass seine Frau zum Beispiel gar kein Wrestling-Fan ist. So, ja. Die gar nicht da so drin ist. Und ich glaube, dann ist das vielleicht auch einfach der vernünftige Schritt zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht mal Family first und nicht unbedingt meine Wrestling-Leidenschaft, ohne dass man das irgendwie degradiert. Wir shiften so ganz ein bisschen rüber zu AEW und dann hinterher wieder zurück zu WWE. Hier kam noch die Frage, sollte AEW mehr Promis nicht im Ring, Ausrufezeichen, einsetzen, um mehr zu wachsen oder besser noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren?
Kennst du noch dieses legendäre Mike Tyson-Meme, wo er irgendwie als Timekeeper im Ring sitzt und einfach gähnt, weil ihm so langweilig ist?
Ja, ich habe letztens auch nochmal Ausschnitte davon gesehen, ja.
Ja, also weiß nicht, ob das immer die beste Idee ist, zu sagen, Promis gleich gut. Also WWE hat jetzt, muss man sagen, in den letzten Jahren mal ein gutes Händchen bewiesen, aber die kommen auch aus einer Zeit, in der die ganz lange kein gutes Händchen bewiesen haben. Von daher, also es, bitte?
Snooki.
Ja, Snooki. Oder diese Zeit, wo wir jede Woche einen Special Guest Raw Menschen da hatten.
Den Special General Manager damals, ja, genau.
Irgendwie Guest sowas, General Manager. Ja.
Das war ganz furchtbar.
Von daher ist also, es müssen nicht immer mehr Promis sein, sondern das ist ja eh das Schwierige. Es gibt ja nicht immer nur eine Lösung zu sagen, die müssen wachsen, deswegen mehr Promis. Oder die, also das ist ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen. Gerade wenn er bekannt ist, muss man sagen, okay, vielleicht müssen wir unser Produkt verbessern und so, weil auch da, nur weil jetzt jemand sagt, oh, da ist jetzt, keine Ahnung, Will Smith, da muss ich jetzt aber AEW schauen, die nächsten 7 Monate, wenn der da einmal auftaucht. Also du musst ja auch die Leute halten irgendwie, ne? Und nicht nur einmalig sagen, oh, guck mal, da ist der. Ja, das war's.
Will Smith ohrfeigt einfach Tony Khan.
Ja.
Ich glaube, du musst nicht mehr Promis haben, du musst halt auch die richtigen Promis haben, die dein Produkt entsprechend mögen. Es sind ja diverse Promis immer mal wieder da, die das auch promoten. Und ich glaube, das hilft auch. Aber du musst halt eben dann auch die Leute haben, die wirklich zum Produkt passen und das entsprechend promoten können.
Ich finde, du solltest mehr den Rizzler einsetzen.
Von mir aus auch das. Oh Mann. Und dann hier noch, passend zum Lazy Booking gerade von dir, der Punkt auch mit dem, es gibt zu viele Bells, fragt der Ultimate Warrior hier, wie würde dann eine Liga aussehen, in der es gar keine Titel gäbe? Wäre das eine Mischung aus Berlin Tag und Nacht, Game of Thrones und Breaking Bad?
Stell dir vor, also einfach so Asoziale, die auf Pferden reiten im Mittelalter und Meth kochen. Ich glaube, das ist die gleiche Antwort, wie was wir immer auch kritisieren, es gibt zu viele Bells, zu viele schlecht, gar keine, würde ich auch nicht gut finden. Gesunder Mittelweg. Weil dann ist es so ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn du die MLS guckst. Ja, es gibt zwar einen Champion, aber ist auch eigentlich egal, absteigen kann keiner und dann geht es wieder von vorne los. Also es muss ja schon trotzdem irgendwas geben und es muss ja irgendeine Trophäe, nennen wir es mal, geben, die auch jemand mit sich rumtragen kann und zu sagen, hier, ich bin der Beste. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. Und ich finde schon, Titel gehören halt entsprechend auch dazu, als visuelle Hilfe, um jemanden nochmal besser aussehen zu lassen und zu sagen, guck mal, der hat Gold, der ist krass. Also ohne wäre auch falsch, finde ich.
Ja, weil im Endeffekt hättest du dann so eine Art Live-Action-Impro-Film Also der Titel ist immer ein leichtes Motiv, um quasi eine Fehde anzufangen und um darum heraus was zu erklären. Aber jetzt musst du halt mal überlegen, weil wir keinen Titel haben, musst du für jeden einzelnen, und wir haben da eben, ich sag mal, 6 bis 8 Matches teilweise auf der Card. Und dann brauchst du für jedes einzelne Match, wenn du nicht immer sagen willst, ja, es geht jetzt darum, wer ist der Bessere, was sich halt auch abnutzt, wenn du keine Belts und keine Medaillen oder whatever hast, da brauchst du auf jedes einzelne Ding irgendeinen Beweggrund. Und das wird dann schon schwierig. Also, weil der Serienvergleich kommt. Serien hast du ja sehr oft, klar hast du verschiedene Story-Fäden, aber wenn du jetzt versuchst, mit 40-Mann-Roster, also überleg dir mal einen 40-Mann-Cast zu booken und jeder soll innerhalb von 3 Stunden pro Woche einen Beweggrund haben, gegen den anderen zu kämpfen. Das wird ganz schön unübersichtlich. Ich glaube, wie Kai gesagt hat, ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist da das Wichtigste. Ich glaube, du kannst natürlich so ein ganz sportbasiertes Ding machen, wo es dann um Win-Loss-Ratios geht oder sonst irgendwas, aber auch da
brauchst du nicht wieder das.
Ja, aber auch da hast du am Ende, was hilft dir denn, wenn du da eine 10-0 Win-Loss-Ratio hast und du hast aber nichts, was du dir umschneiden kannst. Da stehst du, ich bin der Beste, aber man lebt eben da auch so ein bisschen für, dass man so eine Trophäe mit sich herum.
Das ist ja auch das, was ich auch gerade meinte mit diesem Wrestling, es ist faul geworden. Also es darf ja auch diese einfach zu buckenden Sachen geben, wie Belts teilweise. Und es gibt, also das Schönste ist ja, wenn es um Belt geht, unpersönlich ist. Ne? Das ist ja, das Optimum. Das Problem ist nur, wenn es einfach nur ist, du hast Belt, ich will Belt, du hast Belt, ich will Belt, das ist das Problem. Also es muss halt, wie bei allem, es muss halt dieser gesunde Mittelweg sein.
Ja. Und vor allem, wenn man dann auch so spricht, wird es ganz problematisch. Ich will Belt.
Mehr Englisch würde Andrade nicht hinkriegen.
Thomas, der zweite fragt noch, ist das Booking bei AEW in letzter Zeit zu vorhersehbar geworden? Die Main Card mal ausgenommen, wirken viele Fäden aktuell so, als ob man schon sehr sicher wüsste, wer diese gewinnen wird. Er führt jetzt die ganze Reihe hier auf. Ich muss sagen, um das hier kurz zu machen, ich finde das AEW-Produkt aktuell im Ring sehr, sehr gut, aber ich finde das Storytelling halt gerade sehr durchwachsen. Also in meinen Augen stagniert man oben ganz, ganz stark. Da passiert gerade fast gar nichts. Es sind immer dieselben Leute, die da stehen und die Fäden unten sind für mich viel zu 0815. Und dadurch wenig emotional. Und das sagt ihr eben auch, ne? Es findet zu wenig Auf- und Abstieg im AEW-Roster statt. Ne? Kyle Fletcher hat herausragende Matches und lange Zeit TNT-Belt gehalten. Aktuell hat Ciampa ihn gewonnen. Und anstatt, dass man Fletcher jetzt weiter oben in bedeutere Titel angreifen lässt, muss er wieder um die TNT-Championship kämpfen. Also ich bin da ganz dabei. Ich finde, dass AEW ein gutes Produkt nach wie vor abliefert für eine ganz bestimmte Klientel. Aber mir fehlt hier eben zum Teil Charakterentwicklung, auch ein bisschen Überraschungseffekte, ein bisschen Rotation. Und ich sag's dir ganz klar, ich finde auch zum Beispiel MJF als Champion total langweilig gerade. Auch wenn ich den Typen mag, aber der dreht sich mit seinem Charakter auch komplett um sich selber.
Oh, ja, ich habe Hot Take. Schon. Ja. Aber auch das ist ein Hot Take, wo ich dir eigentlich zustimmen muss und sage, das ist gefühlt schon seit 2 Jahren so. Also MJF ist seit 2, also es gibt auch immer wieder Ausbrüche, natürlich muss man ganz klar sagen.
Der war auch mal der Devil.
Immer generalisiert, aber MJF ist seit einer gewissen Zeit einfach MJF.
Ja.
Und das war's. Kein Vor, kein Zurück. MJF.
Ja, also von daher bin ich dabei und ich glaube übrigens auch, dass das ein Punkt ist, weshalb man nicht stärker noch wächst, als dass man das ohnehin schon tut. Machen wir weiter. Wir haben hier noch vom Romy hier die Frage. Angenommen, Yokozuna hätte seine gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommen und wäre nicht gestorben. Welche Rolle hätte er zum einen in der Attitude Era als auch in der Bloodline spielen können? Bloodline wäre, glaube ich, schwierig geworden, weil er sehr alt gewesen wäre auch einfach. Ich glaube, dass vor allem Yokozuna erstmal grundsätzlich eine viel größere Karriere gehabt hätte. Also es war ja so, dass er schon bei seinem Run nach kurzer Zeit wirklich diese Gewichtsprobleme gehabt hat und man gemerkt hat, dass er nicht mehr die Leistung bringen kann, die er zum Beispiel zu Beginn bringen konnte. Ich glaube, dass er viel, viel bessere Matches gehabt hätte, dass seine Legacy viel größer gewesen wäre und vor allem auch, dass WWE ihn über einen viel längeren Zeitraum auch prominent im Main Event eingesetzt hätte als Super Heavyweight, weil der war einfach super beeindruckend in all dem, was er gemacht hat. Aber das war dann eben ja sehr schnell gar nicht mehr möglich, dass du ihn außerhalb von Tag Team Matches einsetzt mit Owen Hart, der ja 90% der Arbeit gemacht hat, weil er eben einfach so kaputt gewesen ist und so schwer gewesen ist und solche Probleme mit sich rumgeschleppt hat. Ich glaube, du kannst dir gar nicht viel zu sagen, Kai, oder?
Ich wollte sagen, ich kann da jetzt, nee, aber ich schließe mich da einfach nickend an.
Ja, deswegen, also ich glaube, in der Attitude Era, keine Ahnung, ob er da so funktioniert hätte, weil wir ja eigentlich nie wirkliche lange Promos von einem Yokozuna gesehen haben, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Aber grundsätzlich so als Zerstörer in der Rolle hätte er garantiert gut funktionieren können. Bloodline glaube ich nicht, das ist viel zu... weil der arme Kerl schon irgendwie 60 gewesen oder so und soll dann noch auf Leute draufspringen. Das muss auch nicht sein, aber nein, der ist jemand, der, als er zu WWE gekommen ist, unglaublich beeindruckend gewesen ist. Also, dass sich auch bewegt hat wie ein Mensch, der mit diesem Masse, das war eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen hat er auch bei so vielen Leuten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir haben ja noch so zwei, drei kritische Fragen, die jetzt Saudi-Deal zum einen. WWE Saudi-Deal, dieser sollte meines Wissens nach ja bald auslaufen. Wird die WWE diesen erneuern, beziehungsweise muss diese das als AG wegen der Aktionäre?
Also ich glaube, da ist ganz einfach, wird nochmal so ein Deal in der Form angeboten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man den auch annimmt. Also weil, also wie oft haben wir schon vorgerechnet, wie lukrativ dieser Deal ist? Also klar wird der wieder angenommen. Und ja, dieser Aufschrei bei einem Saudi-Deal wird ja auch, muss man trotzdem sagen, also so geht Sportswashing, wird ja auch von Jahr zu Jahr kleiner, dieser Aufschrei bei den Events. Also mittlerweile, man nimmt sie einfach nur noch da so hin. Es ist ja einfach so. Also du hast ja auch schon in kürzester Zeit gemerkt, selbst als es noch so bei den ersten Events war, und wir gesagt haben, ja, wir finden das nicht gut oder sowas, selbst da waren ja auch schon Leute in den Kommentaren genervt nach dem Motto, ja, ja, ich hab's verstanden. Und das merkst du ja überall. Mittlerweile ist es nur, hier ist eine weitere Saudi-Show, okay, weiter geht's. Ja. Von daher sollte so ein Deal im Raum stehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass man den auch wieder annimmt.
Ja, also der geht ja bis 2027, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder nee, 28 müsste eigentlich gehen. Ne? Der wurde 2018, glaube ich, wurde der angekündigt, dieser 10-Jahres-Deal. Und 2019 wurde auch nochmal das Ding erweitert, dass man jetzt mehrere große Shows hier machen wird. Und deswegen haben wir auch den Rumble und eben auch WrestleMania dort. Deswegen war es auch keine Überraschung, dass wir WrestleMania da bekommen werden. Und wird man das machen? Na klar. Also, sorry, Reality-Check an der Stelle. Wir haben da eben das Ding, dass in Saudi-Arabien derzeit unfassbar viel Geld liegt. Und wir sehen es nicht nur beim Wrestling, beim Sports Entertainment. Wir sehen es in allen Bereichen, dass da eben mit Saudi-Arabien zusammengearbeitet wird und dafür dann eben auch die eigenen Vorsätze, die eigenen Grundsätze, was Menschenrechte und so angeht, dann auch über Bord geworfen werden. Das sehen wir auch in der Politik. Schöne Grüße an Friedrich Merz an der Stelle, der auch da einmal hingegangen ist und brav die Hände geschüttelt hat. Ne? Also wir leben in einer Zeit von der wirtschaftlichen, von einer, wie heißt es denn nochmal, von einer Rezession in vielen Ländern. Und da sind Leute, die haben unglaublich viel Geld und sind bereit, unglaublich viel Geld zu investieren. Und Geld regiert halt eben die Welt. Und deswegen wird das WWE natürlich machen. Allein, weil sie Aktionäre sind, wie schon da gesagt, weil sie an der Aktie, an der Börse sind. Natürlich, das musst du machen. Weil wenn sie das nicht mehr machen würden, würde auf einmal einer der größten Eckpfeiler von ihrer Finanzierung wegfallen. Also, ja. Wir sehen es ja auch, wie sich der Piff überall einkauft, sei es jetzt in Spieleentwicklern und so weiter und so fort. Also das ist halt einfach so. Schöne Grüße an Ubisoft. An der Stelle. Ja. Naja, und dann hier, Fred hat nochmal gefragt wegen dem Rumble. Was ist denn jetzt die Botschaft hinter den Frauen beim Saudi-Rumble? So aus Sicht der Saudis. Ein Zeichen von Weltoffenheit und Toleranz soll das ja vermutlich nicht sein. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz. Hat das was damit zu tun, dass es überhaupt einen Damen-Rumble gibt in Saudi-Arabien? Oder was liest du daraus?
Also ja, also ich habe jetzt die Frage auch schon dreimal gelesen. Ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, was damit gemeint ist. Also der letzte Satz ist ja eher dieses, warum wollen die Saudis da Frau-Matches präsentieren, wenn sie sie eh nicht nochmal catchen lassen? Also so lese ich die Frage jetzt zumindest. Also auch da, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, ja du, übrigens Frau-Matches brauchen wir auch einfach nicht, lass sein. Aber wie ihr sagt, ja komm, wir machen sie halt doch irgendwie. Also es wird ja auch trotzdem so drumherum geschifft, wie können wir gewisses Backlash verhindern. Ne? Wenn du einfach sagst, wir gehen nach Saudi-Arabien, lassen alle Frauen drüben, die catchen gar nicht, hast dann natürlich nochmal eine andere Art Shitstorm-Potenzial. Also das wird ja ganz nüchtern analysiert, sind wir mal ehrlich. Dann heißt es eben, ja gut, dann machst du eben die Frauen-Matches, die kleiden sich halt so und fertig ist. Und dann wird es halt einfach verkauft als, oh, guck mal, das ist alles ganz toll, hier Frauen und das ist eigentlich Fortschritt.
Es ist Teil des Sportswashings, muss man halt ganz klar einfach so sagen. Deswegen ist es der Punkt, ja. Wird halt so verkauft. Ob man das dann so akzeptiert, sei mal so dahingestellt, aber das ist halt einfach der Punkt, den wir hier dahinter haben. Und der Nischenliebhaber fragt per Discord, warum fällt es WWE so schwer, sich von der Trump-Regierung zu distanzieren? Mick Foley hat ja zuletzt schon deswegen öffentlich gemacht, nicht mehr mit WWE in Verbindung gebracht zu werden. Und auch Simone Garcia Johnson, also Ava, hat ihre Abneigung zu Trump und ICE erst öffentlich gemacht, nachdem sie die Company verlassen hat. Sorgt die Nähe nicht irgendwann für Imageprobleme?
Ich glaube, man musste halt... Ja, sorry, willst du zuerst sagen?
Ich glaube nicht, dass das für Imageprobleme sorgt, weil es darum nicht geht. Es geht in erster Linie darum, dass du eine sichere Basis hast und nicht, dass du eine politische Meinung vertrittst. WWE hatte in der Vergangenheit immer eine große Verbindung zu Donald Trump. Das reicht bis zurück, bis zu den Anfängen des Unternehmens. Vince und Trump, beides Alpha-Tiere, die haben sich mal geliebt, mal gehasst, das wissen wir. Aber die haben im Zweifelsfall immer Geld miteinander verdient. Und das ist halt eben der ganz wichtige Punkt. Es geht hier nicht darum, dass WWE irgendeine politische Botschaft oder sonst irgendwas rüberbringen möchte. Aber man hat eben bei WWE einen ganz klaren Fokus darauf, man will möglichst viel Geld verdienen. Und da musst du eben auch mit der entsprechenden Regierung zusammenarbeiten. Dass es Trump ist und dass der so regiert, wie er es eben tut, darüber macht man ja gar keinen, das kommentiert man ja gar nicht. Warum sollte man auch? Ne? Aber man wird auch nicht sagen, nee, den Finn war kacke. Weil, warum sollte man auch?
Also, das ist der große Punkt, dieses, warum fällt es WWE so schwer, sich von der Regierung zu distanzieren? Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Die suchen ja aktiv auch die Nähe. Und jetzt, wo es Trump ist, ist mehr Nähe zum Präsidenten als noch unter Biden oder Obama zum Beispiel. Also, da herrscht, also, das ist, glaube ich, manchmal dieses Denken, so wie wir hier alle sitzen und sagen, so, ja, Trump finden wir jetzt irgendwie nicht so geil. Das ist da ja auch teilweise nicht so. Da gibt es ja auch genug Leute, die sagen, Trump finde ich mega nice. Das ist mein Präsident. Ne? Seien es auch dann so Leute wie ein Kane, ein Undertaker, hier Linda McMahon, die da ihre Position bekommt und sowas alles. Also das ist jetzt nicht, dass wir alle das alle sagen, ey, wir sind jetzt hier komplett die weltoffenen Demokraten oder sowas, sondern nee, wird es auch Leute geben, die sagen, ich bin durch und durch Republikaner. Trump, so, für den bin ich auch, den supporte ich auch, für seinen Wahlkampf spende ich auch. Ne? Undertaker, Chris Jericho. Das ist halt nicht so wie bei uns, dass wir alle sagen, oh, den finden wir gar nicht gut, sondern da gibt's halt auch effektive Leute, die sagen, nee, wir finden den auch schon geil. Ja. Also siehe diese ganze Nähe, natürlich auch da wirtschaftlich-taktische Nähe, so wie einfach WWE dann auch wieder veranstalten konnte unter Corona und sowas alles, wenn du auch gewisse Nähe zumindest hast, auch wenn es da noch ein anderer Präsident war, aber das ist ja auch alles politisch, dass du sagst, wir wollen da auch unsere Finger drin haben, weil da haben wir ja auch Vorteile drin, natürlich. Das darf man halt wirklich nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass WWE sagt, ey, wir sind jetzt hier gerade komplett weltoffen und wir lehnen das ab, sondern das finden ja auch effektiv Leute gut.
Ja, und weil die Beispiele mit Mick Foley und Ava gebracht werden oder Simone Johnson, das sind Einzelpersonen. Das ist halt ganz einfach. Das sind Einzelpersonen. WWE ist ein milliardenschweres, börsendotiertes Unternehmen. Die müssen in erster Linie gucken, wie kommen wir hier gut zurecht. Können wir mit dem Trump noch ein bisschen Geld verdienen? Ja, können wir machen. Wenn wir die Füße stillhalten oder wenn wir sogar die Nähe suchen an einigen Stellen, haben wir ja auch gesehen, Triple H und Co., die da im Weißen Haus gewesen sind und so. Sorry, es ist genauso dieselbe Geschichte wie mit Saudi-Arabien. Es geht nicht darum, irgendwelche moralischen Werte da jetzt hochzuhalten oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, das Unternehmen voranzubringen. Und dafür musst du dann halt eben diese lange Tradition, diese lange Zusammenarbeit mit Trump auch weiter pflegen. Das gefällt mir nicht, habe ich auch schon diverse Male gesagt, aber es ist eben auch nicht so, dass da jetzt alle sagen würden, nee, also wir sind alle gegen Trump, ich glaube das auch nicht. Also das muss man auch mal ganz klar so sagen.
Ja.
Gut, was haben wir hier noch? Wir haben noch vom Lasslos hier die Frage, wie viel Sorgen sollte man sich aktuell um New Japan machen? Sie verlieren gerade doch sehr viele Wrestler, die ihr Produkt geprägt haben in den letzten Jahren. Ein bisschen Sorgen darf man sich machen, aber ich glaube, es tut dem Produkt auch gut, wenn man neue Leute quasi hier in den Main Event pushen kann. Deswegen warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Aber ja, man hofft ja auch zum Beispiel auch bei den War Dogs, dass die sowohl bei AEW als auch bei New Japan auftreten dürfen. Ein bisschen Sorgen darf man sich machen, aber ich glaube auch, dass es grundsätzlich in der Company auch gut tut, wenn zwischendurch mal Leute gehen. Und es gehen ja nicht alle. Ne? Also Julia Maloney hat auch seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben, Yuta Tsuji auch. Also da sind noch immer einige mit dabei. Willst du was dazu sagen?
Nee, das lasse ich bei dir.
Der Jonathan fragt noch, wie fandet ihr die zweite Staffel von Unreal? Was hat euch besonders gut gefallen und was nicht? Hat euch jemand positiv oder negativ überrascht?
Ich habe es bisher noch nicht komplett gesehen. Immer eher nur so Ausschnitte. Aber wir wären ja nicht in 2026, wenn das nicht reicht, um sich sehr meinungsstark dazu zu äußern. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe nicht alles gesehen. Michael Hayes finde ich richtig dumm. Road Dogg finde ich richtig dumm. Generell viele alte Männer, die ausgetauscht werden müssten im Booking Room. Ja, das ist meine Meinung.
Positiv überrascht, ich fand Jelly Roll super cool. Also Jelly Roll auch sehr inspirierend auf die Art und Weise, wie er da gesprochen hat. Auch, dass er ja so die Zusammenarbeit ja wirklich zu so einem Life-Changer für sich selber gemacht hat. Das fand ich sehr schön. Ich überlege gerade, ich habe die letzten Wochen fertig geguckt. Ich überlege gerade, was mir noch positiv aufgefallen ist. Ich finde die Production von dieser ganzen Show finde ich halt mega. Finde ich halt unglaublich geil, wie teilweise auch. Also schaut euch mal diese Shots an vom Money in the Bank Match, wo du quasi mit so einer Art Kamerafahrt von links nach rechts werden dann so die Dinger ineinander geblendet. Ne? Da kloppen die sich, also erst springt Penta aus dem Ring nach links und dann passiert irgendwas wieder im Ring und das ist quasi wie so ein fließender Übergang. Das ist mega geil produziert.
Was hast du mir erzählt? Ich erinnere mich. Ne? Dass du das krass fandest.
Und ich fand, weißt du noch das Match zwischen Becky und Lyra Valkyria, wo so viel schiefgegangen ist?
Ach, mit wo Lyra auch so geheult hat dann Backstage, wo das so schlecht gelaufen ist, ne?
Die arme Frau musste noch eine Promo danach halten mit komplett roten Augen und komplett verheult und ist aber sehr lieb von allen in Schutz genommen worden. Wenn ich ein bisschen anstrengend finde, ist ein Chris Parks tatsächlich, der halt auf mich so ein bisschen den Eindruck eines Yes-Man macht. So einen, den du gerne um dich rum hast, wenn du deine Position behalten willst. Ne? Und sich sehr häufig entschuldigt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Naja, aber das waren so meine Eindrücke davon. Aber ich fand sie ganz unterhaltsam, sagen wir es mal so. Und dann wird hier noch gefragt, sind aktuell weitere Interviews mit Wrestlern für Headlock geplant? Mal gucken. Nee, also jetzt ganz spontan nicht. Aber wir werden mal sehen, ob da noch irgendwas kommen kann. Und wir haben natürlich noch hier unsere... Warte mal, wir haben noch eine KI-Frage dabei übersehen. Wenn die Entwicklung KI so weit weitergeht wie bis jetzt, wie realistisch ist es, dass die WWE irgendwann ein komplettes Match zeigt, das ausschließlich mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurde? Die Aufschreie wären sicherlich groß, aber es würde Kosten sparen und theoretisch sogar verstorbene Legenden digital für neue Matches zurückbringen. Also, wie siehst du das, Kai?
Ich meine, wir hatten so eine ähnliche Frage schon
mal. Ja, wir hatten das auch schon mal. Welchen Einfluss KI aufs Wrestling haben könnte und so. Ja.
Und auch da, also gerade wenn es hier darum geht, so Matches zu gestalten, gebe ich eine Antwort, die ich mir eigentlich auch damals gegeben habe. Dafür muss ich dann nicht WWE gucken. Also weil mittlerweile sind ja solche Tools auch einfach der Öffentlichkeit zugänglich. Da würde ich mir einfach mit Sora oder sowas einfach selber sagen, weiß ich, book mir CM Punk gegen Stone Cold in einem 10-Minuten-Match und dann gucke ich mir das einfach selbst an. Dafür müsste ich dann ja nicht das WWE-Programm gucken.
Ja.
Es ist, und da bin ich davon, dass es auch sehr... Brainrot-Content ist. Also dieses
absolut,
ganze,
das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist halt seelenlos dann auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ich glaube, das funktioniert nicht wirklich, allein weil du auch die Dynamik mit dem Zuschauer nicht so wirklich hast, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen, wie die Wrestler mit den Zuschauern interagieren, wie sich daraus was ergeben kann. Das wäre dann eher so eine Art Spielfilm, KI-generierter Spielfilm. Würde ich mir das angucken? Vielleicht. Würde mir das gefallen? Wäre ich da wirklich so komplett mit drin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ist das unmöglich? Nee, glaube ich nicht.
Auch da ist, glaube ich, wieder die Antwort, ich gucke ja Wrestling nicht wegen des Wrestlings.
Und dann wird hier noch gefragt von Studio Record Kosova. Olaf, mich würde interessieren, wie das bei dir damals zwischen 2.6 und 2.8 war. Konntest du Raw auf Premiere schauen oder hast du gar keinen Zugang? Aus meiner Erfahrung, also er schreibt hier, konnte er Raw nicht verfolgen, weil er kein Premiere-Abo hatte. Bei ihm lief damals nur SmackDown kostenlos im DSF. Hast du damals schon Wrestling geschaut, Kai?
Das Witzige ist, das ist halt, also auch wenn ich natürlich nicht Olf bin, da habe ich mir gedacht, das ist halt genau die Frage für mich. Weil das war halt wirklich genau meine Zeit. Und das Komische war, da gab es dann ja auch, also weil mir ging es halt genauso. Ne, Raw auf Premiere, also muss ja reich für sein, konnten die mir nicht leisten. Also, oder konnte sich meine Eltern nicht leisten, eher gesagt. Und habe halt immer SmackDown auf DSF geguckt, beziehungsweise dann später auf Sport 1. Und deswegen war ich auch immer nur so richtiger Smackdown-Fan. Deswegen habe ich auch so große Verbindung zu dieser Smackdown-Zeit mit Matt Hardy, MVP und sowas. Ne? Dann diese ganzen Sachen dabei dann später. Und dann auch noch weiterhin zu dieser CM Punk, Jeff Hardy-Fehde, wenn wir ins 2.9 reingehen. Und ich habe halt auch, also ich habe nie Raw geguckt, weil ich Raw nicht gucken konnte. Und jetzt auch irgendwie mit 12 oder so hatte ich jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, wo ich irgendwie sage, ich gucke mir dann Raw irgendwo illegal an. Das habe ich erst dann so 3 Jahre später dann herausgefunden, wie das geht. Deswegen war ich halt wirklich immer nur riesiger Smackdown-Fan. Und weil es dann noch bei so Survivor Series von Raw gegen Smackdown war, war ich auch immer so wie ein Fan für Smackdown, weil Raw kenne ich ja nicht. Deswegen habe ich auch ganz, ganz wenig Bezug zu diesen Triple H, also die dann eher bei Raw verhaftet waren. Weil ich war immer Smackdown. Rey, Batista, Edge, Undertaker und sowas alles. Und ich habe mir so, nee, Raw ist ja doof. Warum? Ich meine, das kann ich nicht gucken.
Also ich hatte damals auch nicht das Geld, um mir das anzuschauen. Weil ich war damals Student. Also ich habe bis 2005 habe ich festgearbeitet. Ab 2005 habe ich dann angefangen zu studieren. Und da ist natürlich nicht das Geld dafür. Aber ich hatte eine gute Internetleitung. Ganz kurz gesagt, ich war damals sehr, 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 sehr beliebt dafür, weil ich sehr viele Sachen rund runtergeladen habe. Also von daher gehörte da das auch dazu. Und ich bin auch deswegen mal, ich habe auch deswegen mal eine Knolle bekommen, sozusagen. Also ich habe auch mal Post bekommen, deswegen.
Musste was aber zahlen?
Ja, aber nicht wegen WWE, sondern wegen der Serie, die ich runtergeladen hatte.
Wie viel musstest du zahlen?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das an Anwalt gegeben und der hat dann die Hälfte davon ich glaube, es war eine Folge von einer Serie und ich glaube, es waren 2,50 oder so.
250?
Ja, 250 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau.
Okay. Ja. Ich weiß noch, ich habe das Money in the Bank, wo Kane den Koffer gewonnen hat.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, welches das war. Das habe ich wirklich auf so... Also irgendwann wurde es ja What Wrestling, ne? Und aber früher war es irgendwie so Daisy Rules oder so ein Shit. Und dann habe ich wirklich auf so einen kleinen Bildschirm, weil auch Vollbild ging halt nicht, habe ich dann geguckt. Es war auch nicht mal ein gutes Event, wo dann irgendwie Ken den Money in the Bank Koffer geholt hat. Und ich glaube, am gleichen Abend gegen Ray eincashed oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ja,
auf jeden Fall habe ich mir dann auf dieser Seite damals noch ein Virus geholt. Und das war es nicht wert. Sag ich dir ganz ehrlich, das war das Event nicht wert.
Ja.
Ja, und dann wirklich irgendwie komplett alles runterschmeißen vom Laptop und irgendwie Windows neu draufziehen. War nicht so cool.
Ja, deswegen, also ich habe das damals über andere Wege geschaut. Aber ich muss auch sagen, es sind so 2.6, 2.7, 2.8. Da habe ich die Weeklies gerne gesehen und auch immer wieder verfolgt. Aber ich war da auch sehr stark involviert, was anderes Wrestling angeht. Also ich glaube, meine erste WXW-Show zum Beispiel war, glaube ich, 2.9, 2.10, 2.9, glaube ich, und vielleicht sogar 2.8. Das zweite Karat, wann war das?
Ja, 2.7? Fragst du mich jetzt, oder was?
Ich glaube, es müsste sogar 2.8.
Der Wrestling-Elefant?
Ja, aber ich habe halt 2.4 angefangen, Ring of Honor zu schauen. Und diese Leidenschaft für Ring of Honor ging dann eigentlich so wirklich bis 2.12 oder so. Ne? Und da habe ich auch wirklich viel mehr Ring of Honor und New Japan und Noah und WXW verfolgt, als ich das bei WWE getan habe. Also da habe ich WWE immer noch verfolgt. Also gerade so, weil es war halt immer verfügbar sozusagen, aber ich war jetzt nicht so komplett Feuer und Flamme in dem Produkt, weil ich einfach damals was anderes sehen wollte. Und deswegen das Internet. Ganz einfach. Und dann fragt die Frauke noch, ob jemand von uns plant, All-In mitzunehmen, Kai. Ich glaube, du nicht.
Wann ist das überhaupt?
Im August.
Ja, weil ich hatte sogar mal kurz überlegt, einfach so rüber zu fliegen für einen Gig. Aber ich glaube, ich bin da sogar im Urlaub. Weil das ist nicht wieder Ende August oder sowas.
Du bist immer im Urlaub, kann das sein?
Ihr Leben ist gut.
Mania im Urlaub, bei All In im Urlaub. Was ist los?
Ja, man muss gucken. Feste feiern, wie sie fallen.
Also, ich überlege natürlich, da wieder mal hinzufliegen. Ich war beim ersten All In die letzten Jahre jetzt nicht mehr drüben. Bei mir liegt dieses All In-Event halt immer super kacke mit der Gamescom. Und das ist immer mein größtes Problem, weil... Für mich bedeutet das, wie beim ersten Mal auch, dass ich dann irgendwann am All-In-Wochenende noch Artikel schreiben muss. Und das ist genauso wie jetzt die letzten Mal auch. All-In ist 30. August und die Gamescom geht vom 26. bis zum 30. Ich erinnere mich beim letzten Mal, als ich in London gelandet bin, wo ich mich dann einfach in ein Café gesetzt habe und ungefähr noch 3 Artikel da getippt habe. Und dann... Ich werde nicht jünger. Das kommt dann auch noch dazu. Mal gucken. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube auch, dass das jetzt nicht ganz oben immer auf meiner Prioritätenliste stehen wird. Ich weiß nicht, wie es bei Markus und David vor allem auch aussieht. Muss man die mal fragen. Ja, Kai, aber ich glaube, dann sind wir hier durch an der Stelle, oder?
Dann haben wir es wieder.
Genau. Ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, da unbedingt vorbeischauen. Nächste Woche geht's dann hier weiter mit dem Classic-Content. Da spreche ich mit dem Saladin über den letzten WCW-Pay-Per-View. Wir sprechen über Greed. Das wird auch was Witziges werden. So ein bisschen Backstage hinter die Kulissen. Und dann natürlich sprechen wir auch über die Matchcard an sich. Also das wird was Nostalgisches werden. Bevor es dann, Kai, da sind wir dann wieder mit dabei, auf dem Wege in Richtung Elimination Chamber sind. Das haben wir auch noch von der Brust dann in der Woche drauf.
Ja, und dann nimmt unsere und auch die richtige Mania-Card immer mehr Gestalt an.
Korrekter Mundo, ganz genau. Und deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf und ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.